Binärgewitter. Der Podcast rund um Web, Technologie und Open Source.
Hallo, herzlich willkommen zu Binärgewitter Talk 41. Heute mit Marc.
Guten Abend.
Und Felix.
Internet.
Juche,
Prost. Nee, einfach nur Internet.
Nur Internet.
Gefällt mir.
Das Internet ist unser Heim.
Ich würde meine Begrüßung jetzt auch gern zurückziehen und auch lieber Internet sagen, muss ich eigentlich.
Und hat der BKA-Chef nicht gesagt, wer das Internet betritt, verlässt die Privatsphäre oder so?
Yeah. Nein, der hat gesagt, wer das Spice kontrolliert, kontrolliert das Universum. Das ist anders. Das
habe ich auch letztens die Spice Girls gesehen.
Ja,
das ist auch so gut gewesen. Aber ja.
Macht Sinn.
Internet.
Ich bin auch da. Hallo. LOL der Woche. Finde ich ganz gut, weil die Pirate Bay verklagt die Musikindustrie. Also ein bisschen halb.
Halb verklagen? Anverklagen?
Ja, nee, da gibt es wohl irgendwie der finnische Ableger der Musik-Lobby-Content-Mafia hat wohl eine Webseite erstellt, die irgendwie der Pirate Bay ziemlich ähnlich aussah, also der Webseite. Und da meinte die Pirate Bay, das geht ja wohl gar nicht.
So, und dann haben sie die hart verklagt. Und passiert jetzt irgendwas oder ist es einfach so ein Fuck?
War erstmal die lustige
Internet Meldung. Ist rechtsfreier Raum und das ist egal.
Genau.
Haben sie es jetzt endlich durchgebracht dann?
Ja, Internet ist rechtsfreier Raum.
Wie viel da an Geld verbrannt wird, um dieses Recht im Internet durchzusetzen?
Ja.
Hat doch eh nicht.
Also es ist auf jeden Fall ganz lustig. Die wollen die auch nur verklagen, was lustig ist.
Habt ihr die Doku mal angeschaut? TBP AFK?
Nee.
The Pirate Bay Away from Keyboard. Weil das ist halt auch so ein, ich kenne nicht die Doku, ist eher ein Propagandafilm, weil die es ja, glaube ich, selber irgendwie über sich gedreht haben.
Für Pirate Bay?
Ja. Und das war doch der Hammer, da diesen. Ihr redet jetzt mal weiter und ich suche den Code von dem Pirate Bay-Typ raus, der mir so unendlich gut gefallen hat.
Okay, dann machen wir das einfach.
Tote der Woche.
Felix. Tote der Woche ist Android. Android ist der Tote der Woche. Jedenfalls behauptet das Fabrizio Capibaggio.
Ach so, der da. Mhm.
Ja. Also es geht auch wirklich.
Wie, haben die so einen echten Androiden getötet? Oder ja, meinst du jetzt? Ja, so.
Nee, meinst du dieses Betriebssystem? Es geht tatsächlich um die Brand, um den Brandname, also um den Namen Android als quasi so, oh fuck, du hast ein Android-Phone. Sondern man sagt jetzt, ja, ich habe irgendwie ein Nexus-Telefon oder ein, wie heißen die anderen Dinger von den anderen, HTC?
Ein Wow. Galaxy.
Genau. Man sagt nicht mehr Android. Also das ist, was er behauptet, natürlich.
Ja gut, aber ich gehe auch nicht hin und sage, ich habe ein iOS-Telefon.
Genau, das war nämlich auch einer seiner Punkte, dass er sagt, okay, keiner weiß, was irgendwie iOS ist, außer halt die Nerds oder die Geeks.
Ja, aber die heißen auch alle iPhone, da gibt es ja nur eins.
Ja, genau.
Nein, die ganzen anderen Tablets gibt es auch noch.
Die heißen iPad, dann gibt es zwei, super.
Ja.
Aber bei allen anderen
gibt es noch eine iWatch. Und
genau,
aber
du kannst halt nicht sagen, ich habe ein Galaxy oder ein Optimus oder ein Durex oder ein Performer oder wie auch immer die ganzen Kondommarken von denen heißen. Du musst dir halt irgendwie, keine Ahnung.
Also ein Galaxy kann man schon sagen. So, ja, ich habe ein Galaxy-Telefon.
Ja, du hast ein Nexus.
Galaxy, ja. Weiß ich, wissen das Leute normalerweise?
Oder ein Nexus-Telefon, ja.
Was ein Nexus und Galaxy ist.
Also Galaxy habe ich jetzt schon, also ganz oft sagen die Leute, ich habe nicht Samsung. Ein Android, sondern ich habe ein Samsung Galaxy. Und dann sagen, ja, ein Samsung Galaxy.
Gut, Galaxy ist auch, das verkauft sich, glaube ich, am meisten. Das ist irgendwie noch so was.
Oder was ich auch gehört habe, so, ich habe ein HTC-Telefon. Und dann ist auch klar so, HTC.
Halt. Ja, hatte ich auch ein paar Mal. Hatte ich ein Windows-Mobile-Device von denen, ich hatte ein Android-Device von denen.
Ja,
jetzt demnächst gibt es sie gar nicht mehr.
Oder halt Nexus halt. Ja.
Ja, bei Nexus kann es ja alles sein. Da kannst du ein Samsung, kannst du ein LG oder was.
Aber halt eins, was ein anständiges Telefon ist. Aber es geht
Google
halt,
meint, was ein anständiges Telefon sein könnte.
Genau, also es geht halt wirklich darum, dass Google auch nicht zum Beispiel keinen Android Store mehr hat, sondern jetzt das Google Play.
Play Store.
Das heißt, die gehen auch von dem Namen weg, also wenigstens in dem Punkt.
Ist ja auch ein bisschen so nur die Name Android.
Ja.
Also Androide.
Genau, also es ist halt auch. Ja gut, es ist halt das Betriebssystem, aber eigentlich will man ja nicht wissen, was man für ein Betriebssystem hat, sondern einfach, was man für ein Telefon
hat. Ich glaube, es könnte eigentlich auch eine gute Idee gewesen sein, dass es Android genannt haben am Anfang, weil am Anfang war es ja hässlich und ruckelig. So. Und aber die ganzen Nerds kriegst du damit natürlich, weil du sagst, ja fucking Linux, schau mal, ganze Java für Coden und heißt Android. Wie cool ist das denn? Androiden.
Und wir haben lustige Namen für unsere Betriebssystem Major Releases.
Ja, richtig.
Froyo.
Eigentlich genau. Habe ich an Jellybean und so gedacht.
Jellybean.
Ja, das ist ja auch Frozen Joghurt bei IDF.
Ach so, genau. Frozen Joghurt, genau.
Als Nachtrag der Quote von dem Pirate Bay Founder, dafür, dass sie ihn irgendwie 5 Jahre einsperren könnten, wenn es irgendwie jetzt blöd läuft. Sein Zitat, I can sit here and jerk off for 5 years.
And I will.
Wie er einfach sagt, ist mir doch völlig egal. Ich ziehe 5 Jahre hier noch mehr runter.
Die ganze Zeit, ihr seid schuld.
Und kriegt das Ganze nochmal bezahlt.
Ja. Yes. Ist ja. Hallo, in Schweden sind doch die Gefängnisse quasi wie bei uns, ich sag mal, ein Sparwochenende oder sowas.
Genau, nur billiger. Ja. Und bezahlt vom Steuerzahler.
Richtig, wenn der sich da selber einen von der Palme wählt, wäre ich überrascht. Ja, ich bin sicher, sowas kriegst du in schwedischen Gefängnissen.
Gemacht.
Kosten, ja. Der kriegst dabei einfach.
Ja.
Finde ich okay.
Auf die nette Art, nicht wie du es Gefängnisse.
Nicht Ami-Gefängnisse, ja, sondern hier richtig. Deutsche also, Gefängnisse, Happy Schweden. Tree Friend. Oh, ne, Happy.
Oh, happy. Dieses Kopfkino.
Was ja. Kopfkino?
Genau. Ja, genau, cool hat Android getötet. Total komisch.
Vielleicht auch nicht, vielleicht haben sie ihm auch erst Leben eingehaucht.
Ja, also natürlich haben sie ihm erstmal Leben eingehaucht am Anfang, aber jetzt
töten. Um ihn dann heimtückisch von hinten zu ermeucheln.
Genauso wie diese ganzen anderen Google-Services. Was gab's denn noch? Was,
Google Mail
gibt es noch.
Google Wave?
Google Wave zum Beispiel, ja. Google Wave ist ja jetzt auch tot, schon ganz schön lange.
Es hat letztes Jahr tot. Das ist jetzt noch nicht so lange. Was passiert,
wenn ich auf wave.google.com gehe?
Keine Ahnung. Sagt er wahrscheinlich.
Status of Google Wave, da geht dann Google.
Status of Google Wave down.
Ja, shut down.
Down.
Ja, Posterous ist auch weg.
Ja. Genau, hat das einer benutzt?
Ich hab's mal mir angeschaut. Das sah immer so nett aus, so vom Design her. War so im Grunde so ein Blogging-Service, der ähnlich wie Tumblr nur ein bisschen mehr Blog als Tumblr.
Aber dafür war's, dafür gibt's ja jetzt dieses, wie heißt diese andere, was auch so Bilder macht. Gibt es noch so ein anderes, was jetzt auf irgendwie
Pinterest?
Pinterest, was irgendwie mit 1200 Supermillionen schon wieder eingeschätzt wurde von irgendwelchen.
Ja, okay. Pinterest hat auch Pinterest hat echt total viele Follower. Pinterest hat irgendwie mehr als Twitter oder so. Keine Ahnung, was das soll. Ist für Frauen.
Echt?
Also prozentual gesehen wesentlich mehr Frauen als bei allen anderen Services.
Gut, weil man im Internet ja nicht mehr quasi.
Richtig. Keiner weiß, dass du ein Hund bist im Internet.
Scheiße, ey. Außer die anderen Hunde, die können das nämlich riechen.
Ja, stimmt.
Die können durchs Internet durch.
Ja, die können deine Angst riechen. Übers Internet.
Das macht so viel Sinn auf so viele Arten.
Jedenfalls Posteres, habe ich nicht gewusst, dass es sowas überhaupt gibt.
Ja, das ist irgendwie von Twitter gekauft worden. Und
jetzt haben sie nur die Developer eingeheimst quasi.
Ja, und 2 ehemalige Mitarbeiter bauen irgendwie was Posthaven heißt. Und was kommerziell sein soll.
Posthaven. Okay, das heißt.
Also ich meine, da kann man so Bilder posten und Blagedöns.
Wow, das ist ja echt voll neumodischer Scheiß, ey. Ich habe ja noch nie gehört, dass man sowas machen kann im Internet.
Ja.
Gab's schon immer und jetzt.
Das ist eben auch so eine Monetarisierungsfrage wieder.
Ja. Naja, Twitter macht halt sein Geld mit was anderem. Mit so Mikroblogging-Gedöns.
Mit Werbung, oder?
Ja.
Die müssen doch Werbung
Sponsor-Tweets machen. Sponsor-Tweets und so Zeug.
Genau, Sponsor-Tweets. Wie viel kostet eigentlich so ein Sponsor-Tweet? Das würde mich ja gerne mal, interessieren.
Muss doch irgendwo stehen. Frag doch mal Twitter.
Wissen nicht, musst du mit einem von Sales reden. Das ist nervig. Ruf dich dann den Rest deines Lebens immer an. Morgens um 8:30.
Also ich würde es nicht machen,
muss ich sagen. Naja, du gibst ihm halt eine Nummer, die du danach disconnectest.
Das ist nur, damit du weißt, wie teuer ein Sponsor. Ich frage also das fucking Internet. Wie teuer ist ein Sponsor?
Also so SIP-Telefonnummern sind einfach gut.
Ja, finde ich auch.
Also ich habe ja letztens die Wohnung, in der wir gewohnt haben, irgendwie mal kurz ins Internet gestellt.
Ja.
Und dafür einfach mal so eine Nummer angegeben, die man einfach nicht mehr
braucht. Sign up as Twitter, dann kann man hier Sponsor-Tweets.
Wo hast du die hergenommen?
ZipGate.
Kannst du da einfach, da musst du aber auch für zahlen, eine neue Nummer zu bauen, ne?
Weiß ich jetzt gar nicht.
Also ich benutze ZipGate auch so als meine normale Nummer, was super ist, weil dann kann es dir total egal sein, was mit deinem Internet oder was mit deinem Telefonzeug passiert, dann sagst du, total pumps, da geht meine Nummer doch weg. Ich benutze die ja eh nicht.
Ja.
Da habe ich nachher noch einen Pick. Okay. News Secure Boot Loader.
Und man kann über die Fritzbox auch faxen über ZipGate.
Ja, also, war mir zu doof. Gibt es wohl im Webinterface seit neuestem auch?
Genau.
Aber ich fax einfach immer über ZipGate direkt über die Homepage und lade die PDF da hoch.
Ah, okay, das geht auch. Ja. Muss ich nicht. Also ich musste nämlich einen Fax losschicken. Okay. Scheiße, wie machst du denn das jetzt?
Super.
Und hab dann tatsächlich über die Fritzbox da eine Bilddatei ausgewählt und gesagt, hier, fax mal dahin und dann ging das. Aber okay, du sagst, das geht auch über.
Das geht über das Webinterface. Auch so habe ich das schon immer gemacht, weil die haben auch eine Anwendung für Windows und Mac nur, aber so ein Drucker, der dann direkt faxt, quasi über ZipGate. Deswegen mag ich Fax ja auch total, weil da muss ich nicht zum Briefkasten laufen, diese fucking Online-Briefmarken kaufen, sondern du schickst halt einfach einen Fax los, das ist sofort bei denen da und die akzeptieren das meist, erstaunlicherweise.
Ja, so eine E-Mail geht auch.
Ja, nicht immer. Ja, manchmal nicht, sagen sie, halt ich will die Problem, PDF-Datei lieber als Fax haben, als als E-Mail, weil als Fax glaube ich ihnen das und als E-Mail irgendwie nicht.
So. Genau, es kann beides von überall auf der Welt kommen.
Das ist dieselbe fucking PDF-Datei. Anhängen, Webinterface. Anhängen, Webinterface.
Ja, genau.
Ist halt so.
Ja. UEFI, hier erzähl doch mal, Felix, du hast hier irgendwie Linux
Secure
Foundation,
Boot.
Secure Bootloader.
Ja, die genau. Secure Boot-Geschichte ist ja ein bisschen traurig so insgesamt irgendwie.
Wieso?
Das ist alles nicht richtig, das ist alles scheiße.
Ach so, du meinst, dass es überhaupt sowas gibt?
Ja, naja, ja, ich meine, dadurch, dass das EFI ja schon mehr angreifbar ist als ein BIOS, ist es schon gut, dass sie sich da was überlegt haben. Aber irgendwie...
Es geht ja nicht darum,
bei der, oder? Nee, aber...
Es geht darum, dass du nicht einfach einen Shit booten kannst, oder? War es nicht das?
Beim und, Secure Boot. Ja, ja dass halt eine, dass halt immer alles signiert ist, was gebootet wird, dass der nächste Teil.
Ich glaube, also ich kann mir vorstellen, dass es einfach nur die ersten Commands quasi
nee.
Sind, oder?
Nee.
Alles.
Alles. Es ist bis zum Linux-Kernel wäre dann durchsigniert und es kann, könnte es dann halt nicht mehr deinen eigenen Kernel kommen. Also so ist es bei Fedora ist es so.
Ja, es executed nur 11 Binaries, die gesigned sind. Das heißt aber auch, dass du einfach bloß ein minimales Stück Code, was die ersten keine Ahnung, von irgendwo vom Speicher liest und da muss es nicht mehr signiert sein.
Ja, dann ja, also so wie Microsoft sich das vorstellt, ist ja wird ja von Microsoft...
Das komplette Betriebssystem einfach signiert.
Ist das komplette Betriebssystem signiert, damit da nicht irgendein Schädling an irgendeiner Stelle irgendwas in der Bootsequenz ändern kann.
Ja.
Ja. Und da Microsoft das in seine Windows 8 Zeug reingeschrieben hat, damit die Hersteller ein Windows 8 Logo draufkleben müssen, dürfen können, muss ja Secure Boot unterstützt sein.
Ja.
Und deswegen, ja. Und der einzige Code, der eigentlich auf allen Mainboards mit drauf ist, ist halt, oder der einzige Schlüssel ist immer der Mac von Microsoft und deswegen ist hier zum Beispiel bei OpenSUSE und bei Fedora und sowas, die haben sich ja von Microsoft einen Teil signieren lassen.
Ja, genau.
Und das wie ist es jetzt bei der Methode von der Linux Foundation?
Genau, die haben jetzt auch quasi einen eigenen, also das erste Stück Software, was dann bootet, ist dann auch signiert von...
Auch von Microsoft?
Von oder Microsoft, ja. Genau. Also die haben diese Anfrage an Microsoft geschickt und dann we have placed in a protocol where Microsoft is happy to hand us off, bla bla bla. Genau, also die haben gesagt, dass sie es gerne haben würden und dann ist es passiert und Microsoft hat dann den Key quasi damit in diese UEFI Secure Boot Signature Database mit eingebunden. Und das heißt, dass du jetzt quasi von der Linux Foundation deinen Bootloader signiert bekommst und dann kannst du irgendwie Shit tun.
Ja.
Das heißt, eigentlich ist okay.
Ja, ich finde es immer noch blöd, dass Microsoft an der Stelle jetzt eine neue Schlüsselrolle zukommt.
Ich verstehe es auch nicht. Und das Schlimme ist ja, dass es wirklich eine Schlüsselrolle ist.
Ja, es ist im doppelten Sinne, genau.
Es ist sie einfach.
Vergeben Schlüssel und es ist halt eine Schlüsselrolle, weil sie der Einzige sind, der auf jedem neu ausgelieferten Laptop-Rechner Blagedöns dann als Root-CA quasi drin sind. Der Einzige.
Ja.
Warum nicht wenigstens sich die ganzen Linux-Hersteller zusammengetan haben und gesagt haben, hallo, liebe Hersteller, tut uns auch mal bitte immer drauf. Ich verstehe es nicht.
Tja, das kann ja noch werden.
Na, alle Rechner, die jetzt ausgeliefert sind, könnten nicht das Zeug booten.
Tja.
Deswegen ist es schon zu spät. Das hätte man von vor ein, zwei Jahren machen müssen.
Tja, das ist halt einfach schon traurig, aber wow, das ist das Schlimme.
Ja. Alles scheiße.
Aber jetzt kannst du es ja, wenn du quasi irgendwie Malware schreibst, dann nimmst du einfach den Secure Bootloader von der Linux Foundation, krebst dahinter deinen Scheiß einfach und
sobald, solange da ein Windows drauf ist auf dem Rechner, wird der geblacklistet und es wird ins EFI reingeschrieben, dass das Malware ist. Also wenn auf diesem Rechner, auf dem du den Scheiß machst, auch ein Windows ist, landest du auf der Blacklist und über ein Microsoft Update wird das ins EFI reingeschrieben und dann bootet das Ding nicht mehr.
Ja. Das ist ja blöd. Das heißt, wie kriegst du jetzt deinen Linux da drauf?
Naja, dein Linux kannst du schon so machen. Ich meine, wenn kein Windows draufläuft, wird ja auch das EFI nicht geupdatet, also mit der Blackliste.
Ich meine, du schreibst einfach neue Malware, ist doch scheißegal. Und wenn du dann...
Ja, da wird so wieder geblacklistet.
eher?
Ja.
Was ist das Problem? Wenn du die Kisten erstmal geowned hast? Die Sache ist ja, das ist eh immer ein Wettrennen zwischen Leuten, die Sachen, böse Sachen tun und Leute, die böse Sachen blacklisten. Das heißt, du wirst immer gewinnen. Ganz einfach, weil du immer schneller bist. Und wenn du halt eh den Key von irgendeinem Secure Bootloader von CentOS zum Beispiel nimmst, ja?
Ja, dann, hast du dann wird halt CentOS geblacklistet und dann bootet kein CentOS auf der Welt mehr.
Ja, richtig. Und dann kannst du sagen, ja, ich habe was geschafft im Leben. Das kann ich dann in mein CV schreiben. Gleich, ja, gleich neben dem anderen Ding, was du erzählt hast.
Was ist das mit der Unterhose?
Nee, warum? Nee, nicht mit der Unterhose. Das kannst du nicht in der CV schreiben. Sehr gut. Haben wir dieses Problem auch noch gelöst oder nicht gelöst? Genau. Machen wir weiter.
Ja,
Oprah. Oprah wird WebKit-Browser. Das ist halt schon so, oh fuck, yeah. Wir haben
und sie sagen, sie haben 300 Millionen Leute.
300 Millionen.
Oprah ist keine Ahnung. Jeder, der eine Wii hat einen Oprah-Browser, so im Normalfall irgendwo mit drauf.
Ah, du raufgekrepelt, aber was du nicht benutzen willst.
Genau, ah, die stimmt, ganzen alten Symbian-Telefone haben wahrscheinlich irgendwo einen.
Genau, das Nintendo DS hat auch einen Oprah. Genau. Also, wenn du kannst dir einen kaufen dann. Ja. Ich glaube, das ist ja auch dabei.
Ein ganzen Haufen von diesen kleinen Dingern sind Oprah-Geschichten. Und irgendwie, also. Ich glaube, im Endeffekt haben sie so rumgenölt, dass alle noch auf WebKit optimieren. Das ist ja doof.
Jetzt. Das ist ja voll fies. Keiner mag uns.
Ja, und wenn die jetzt zu WebKit und Chromium irgendwie hinzu committen, contributen, hinzuzeugen, schon cool. Weil, also Oprah war ja immer recht cool, so war recht schnell, recht klein vom RAM-Verbrauch her. Und
war der immer so gut?
Ja, so in letzter Zeit die neuen JavaScript-Sachen, die sie gemacht haben, hat immer einen ganz interessanten E-Mail-Client drin, was ein bisschen komisch war, aber.
Und sie hatten den RSS-Reader noch dabei.
Ah, ja, genau. Auf jeden Fall irgendwie haben sie aufgegeben. Und alles ja, ist ja auch okay eigentlich. Also
ich benutze Operator tatsächlich immer, um Facebook zu surfen, damit das der einzige Browser ist, der Facebook macht.
Damit die anderen nicht verschmutzt werden oder was? Genau. Der Firefox, der bewegt sich nicht mehr.
Damit ich nicht immer dran denken muss, meine Cookies zu löschen.
Ah. Ja. Du kannst doch einfach Piracy-Mode-Browser starten.
Und da Facebook machen.
Ja, genau. Ja. Und dann Not-Piracy-Mode.
Kann auch viel machen. Und bei mir ist Opera der Facebook-Browser.
Doch, das finde ich schön.
Ja.
Dass du die anderen nicht verschmutzt quasi mit der, mit der Pest.
Nee, ich find gut, dass jetzt so viele Browser-Webkits sind. Total toll.
Wieso?
Weiß ich nicht.
Wie?
Weniger Freiheiten.
Wieso?
Weniger Auswahl.
Was redest du? Was? Ingo, du redest wieder irgendwelches Zeug.
Nein. Nee, was heißt denn das jetzt überhaupt?
Genau, Marc, was heißt denn das jetzt überhaupt?
Also, was bringt es? Ist es gut? Ist es schlecht?
Genau, ist es was Gutes oder ist es eher was nicht so Gutes?
Marc, jetzt erzähl doch mal.
Mädels,
du, unser Webfuzzi.
Ja, nee, ist schon okay. Viele Leute haben ja irgendwie Angst, dass alle immer nur noch jetzt auf WebKit optimieren. Ich finde es ehrlich gesagt nicht so schlimm. WebKit ist komplett offen, da kannst du reinsehen, du weißt, was da kaputt ist. Früher, als sie dann irgendwie gesagt haben, diese Website läuft nur auf dem Internet Explorer, da hast du ja nur geraten, was für einen kranken Scheiß die da eigentlich machen. Da wusstest du, ja, lass am besten nochmal in der Post-URL einen UTF-8-Charakter einfügen, sonst posten die das nämlich nicht als UTF-8, sondern als irgendein Krepelscheiß und du musstest eben unendlich viel Zeug hacken. Und ich denke, keiner hat wirklich geschaut. Also zumindest für eine Firma, die ich kenne, tut echt keiner schauen, dass Zeug auf Oprah läuft. So, im Endeffekt ist es ziemlich egal. Ist natürlich konkurrenzbelebtes Geschäft, ist immer gut. Ich meine, wir haben immer noch Firefox. Internet Explorer und WebKit, die irgendwie eigentlich die drei großen sind. Dass Oprah da jetzt fehlt. Also ich finde es besser, wenn sie einfach die Entwicklung von WebKit vorantreiben, als wenn sie da ihr eigenes Zeug machen, weil sie hatten halt nie den Market Share, damit sie wirklich Sachen durchsetzen also, konnten.
Womit machen
obwohl
die
sie technisch
noch Geld?
Top waren. Die machen recht viel Geld durch ganze das Embedded Browser Zeug. Also die haben.
Wenn jeder Nintendo hatten wir gesagt, ist es drin. Ne?
Genau, zum Beispiel. Sie waren bei Symbian total lange dabei. Sie haben ja immer noch auf Android haben sie noch ihre Browser. Alles gut, ist kostenlos.
Ich habe den halt noch benutzt, wo der oben noch Werbung hatte.
Hier, die ganzen viele Smart-Fernseher, Smart-TVs haben, glaube ich, auch auf Opera basierende Browser oft.
Das heißt, die lobbyen da einfach in dem
Embedded-Zeug rein. Von daher ist es ja gut, wenn sie wirklich auf WebKit gehen, weil dieses ganze HTML5-Zeug dann wirklich da läuft.
Und WebKit wurde ja auch auf ARM geportet ja neulich. Also das läuft jetzt auf vielen Androids.
Also die nehmen als Basis Chromium. Das heißt,
Sie wechseln natürlich jetzt auch die Medienstandards wieder. Sie waren ja im Camp kein H264, sondern eher VP8 und kein MP3, sondern OGG. Nee, sie hatten MP3, ja, aber jetzt haben sie dann kein MP3 mehr.
Na, wenn sie jetzt auf Chromium sitzen, haben sie auf jeden Fall WebM und Octeora und OGG, aber kein MP3, kein H264, es sei denn, dein Betriebssystem
macht's. Nativ hat, genau, was jedes macht eigentlich, außer Debian.
Ja, na, du müsstest schon was dazu installieren, so bei deinem Linux. Sonst
dann geht's diesen einen FFmpeg-Codec, ohne den du keinen Spaß im Leben hast. Das ist einfach Upgrade-Install-Fun. Fertig.
Fortune.
Richtig. Ja, nee, ich finde es ganz okay. Passt. Kann man lassen. Was mehr als ganz okay ist, ist ja Lua.
Lua ist mehr als super gut, sondern so maximal gut. Jetzt, wo es im NetBSD-Kernel mit benutzbar ist.
Das heißt,
also wir haben ja schon mal drüber geredet, wenn du irgendwie Sachen im Kernel machst, dann werden die gleich super schnell, ja? Und zwar so maximal unendlich doppelt schnell, ja? Und jetzt hast du die Möglichkeit, nicht mit einer krebligen Programmiersprache irgendwelche Sachen für den Kernel zu bauen, sondern du nimmst einfach Lua und machst Sachen im Kernel und dann sind die auf einmal total schnell und du musst dich nicht abkrebeln, die zu schreiben.
Lua ist sowieso immer total schnell, weil es die total coole Sau ist.
Genau, das ist erstmal total coole Sau. Zweitens mal ist die Library, wenn du die irgendwie haben willst, hier das Shared Object auch super, super klein, nämlich bis um ein paar hundert Kilobyte, beziehungsweise ich glaube 200 noch was. Mhm. Das heißt, das kriegst du auch auf die ganz kleinen Embedded-Systeme mit drauf. Und es ist ein bisschen, also es ist so ein bisschen wie JavaScript, nur nicht so kacke.
Das ist,
Ja, nee, es ist eigentlich genau das. Also okay, du hast so ein paar
Kumpel. Ist schön einfach.
Hat eine Prototypenvererbung, glaube auch wie
JavaScript. Ja, genau. Das heißt, du krepelst dich halt auch hart ab, wenn du da Klassen haben willst. Ja. Und zwar richtig übel ab. Ja.
Ich denke, Lua sollten sie viel öfter einsetzen, gerade auf so Embedded-Zeug. Da gibt es ja dieses, was war es, Elua, glaube ich, noch, was noch wesentlich kleiner ist. Ist schon cooles Zeug.
Das ist echt super cool. Und jetzt, wie gesagt, jetzt ist im jetzt kannst du es für Kernel-Code benutzen. Ja. Bei NetBSD.
Ich frage mich halt, wie die ganzen Kernel-Hacker darauf reagieren.
Die sagen, es ist awesome. Also es war irgendwie 2010 gab es mal irgendwie, wo hat denn das angefangen? Irgendwie 2010 mit dem Projekt Lunatic, das war irgendwie ein Google Summer of Code Projekt. Dann wurde es nochmal irgendwann aufgefrischt 2010. 2012 war es dann Lua in the Kernel unmaintained und jetzt ist es irgendwie nochmal hochgekommen und der Code ist gemerged in den Kernel Code rein. Mhm. Das heißt, es ist jetzt quasi fertig und kann benutzt werden. Und ja, genau, du hast halt diese ganzen coolen Features, die halt der Linux-Kernel mitbringt, also diesen ganzen Low-Level-Bonus-Kram. Mhm. Und du hast es in Lua. Und das ist halt schon awesome. Ja. Und ich wünsche mir das auch für den Linux-Kernel. Also das ist halt schon echt sowas, wo ich auch Bock drauf hätte, was zu machen. Zum Beispiel, du machst so Kernel-Module-Zeugs, ja?
Ja.
Und du machst das nicht in Krepel-C und Krepel-C dann super hart einen ab, irgendwie eine, was weiß ich, LED einmal leuchten
oder
zu lassen.
String einzulesen,
ja,
oder
sowas, ja. Oder du registrierst dich auf irgendwelche File-IO-Dinger, weil du es halt einfach kannst, weil du ein Kernel-Modul bist. Und das ist dann schon awesome, wenn es in Lua geht. Mhm. Genau, was ein bisschen komisch ist bei Lua, du hast halt auch wieder nur Floating Point, das heißt, du hast dann keine echten Integer. Und dann kommt es da zu komischen Sachen. Aber gut,
ist halt so. Kann man nicht machen. Passt schon.
Ja, sehr awesome. Finde ich viel Gewinn. Viel Gewinn.
Was vielleicht auch viel Gewinn macht, das neue Chromebook.
Chromebook Pixel.
Ist es
mehr Pixel auf jeden Fall?
Mehr Pixel.
Viel mehr
Pixel. 2560 mal 1700 Pixel.
Mehr Pixel auf als alles andere.
Bisschen weniger als 13 Zoll. 12,85. Ist schon fucking viel.
So awesome. Ich glaube, ich brauche sowas.
Ich verstehe.
LTE optional.
Ein Terabyte Google Drive Storage noch mit drin. Ich bin mir nicht sicher, für wen das Ding gut ist.
Ich würde es kaufen.
Ja, es kostet so awesome. Halt.
Es ist halt voll viel.
Es ist schon awesome, aber es hat also eine i5 CPU, also es hat eine anständige CPU, es hat irgendwie wahrscheinlich auch irgendwie halbwegs anständig RAM. Weiß gar nicht, ob es
schon ein Bild in LTE.
Hier 4 GB RAM, eine 32 GB SSD drin und dann noch halt ein Terabyte Google Drive Storage. Aber es ist halt so, dass normalerweise als Entwickler nimmst du es halt nicht, weil das Chrome OS für dich nicht genügend hat. Aha. Also dein ganzes SSH-Zeug kannst du zwar auch irgendwie machen, aber und es ist halt irgendwie $1,300. Das ist halt teurer als das MacBook in der 13 Zoll Größe. So das Basic-Ding. Grafikdesigner werden es wahrscheinlich auch nicht benutzen, weil das ganze Adobe-Zeug natürlich nicht drauf läuft.
Hat dafür viel, viel mehr Speicher und also
ja, aber für,
ein Terabyte
oh Google shit, Drive. Holy crap, kennst du das? Also ich weiß nicht, ich habe das da vorher noch nicht gesehen. Taschenrechner jetzt als echten Taschenrechner in Google?
Ja, gibt es seit irgendwie 2 Jahren,
glaube ich. Ja, nee, aber ich weiß, dass du das ausrechnen konntest, aber nicht, dass du
ja, nee, jetzt so gibt es auch wirklich so ein Scientific Ding.
Okay, anyways.
Genau, nee, ich finde das Gerät total cool, aber ich weiß nicht, für wen das ist. Dieses Terabyte gibt es nämlich für 3 Jahre, sonst hatten wir öfter mal nur so ein Jahr.
Ich meine, ist schon drin, das ist schon cool. Das kann so ein MacBook nicht bieten.
Ja, ist schon cool, aber...
Und ich meine, du kannst ja immer noch alles Mögliche draufziehen.
Nee.
Ziehst halt ein richtiges Linux drauf.
Ja gut, dann. Also von der Hardware her wäre es dann vielleicht interessant, aber andererseits kriegst du halt auch vergleichbare andere Notebooks. Vielleicht nicht in der Auflösung. Es ist ein Touchscreen, muss man dazu sagen.
Siehst du, ein Touchscreen. Aber, und es hat ordentliche Anschlüsse. Ja,
aber wer benutzt denn einen fucking Touchscreen auf einem 13-Zoll-Dingens mit wenn Tastatur?
Wenn so ein Windows 8 Gedöns hättest, würdest du
ja, aber machen. Wer macht, du kannst doch nicht den ganzen Tag so da sitzen, da fällt dir der Arm ab.
Das ist halt auch
sitz echt mal 2 Minuten so da, dann war's das erst noch mit Touchscreen.
Also ich verstehe das auch echt.
Müsstet ihr sehen, was Marc für eine komische Handbewegung auf seinem Laptop macht, ja.
Das sieht halt also schon verkrepelt aus. Also stellt euch vor, ihr verkrepelt eure Hand vor eurem Computer. Hm? Und dann ist ungefähr das, was der Marc gerade gemacht hat.
Ja, ziemlich krepelig das Ganze.
Ja, genau. Es sieht halt irgendwie aus wie ein Brick von der Seite. Wie so ein, MacBook.
Muss ja nicht, alles rund sein.
Ja, es sieht gut aus, finde ich. So echt? Klare Linien.
Ja, klare Linien, ja.
1,5 Kilo schwer.
Genau. Hat, ist eigentlich das Übliche, halt so eine Intel HD 4000 Grafik, diese auch
die irgendwie. Die haben eine 3:2 Auflösung anstatt 16:10. Was halt irgendwie ja, schon ein bisschen weird ist.
Hm. Ja, gut, das ist halt eine Ratio von 1,5 statt 1,6.
Ja, ja, ja. Also. Aber das ist halt nochmal irgendwas anderes. Das heißt, wenn du irgendwie so
aber
Videos hast, die 16:10 sind, dann hast du halt wieder schon wieder irgendwo Rand.
Aber sie haben nur USB 2.0 eingebaut, das verstehe ich dann auch wiederum.
5 Stunden aktive Benutzung.
Ja, das ist auch nicht so toll.
Ja, Bluetooth 3.0. Ist, ja.
Also man hätte auch Bluetooth 4.0 nehmen können und man hätte USB 3.0 nehmen können. Das ist
gerade schon, auch für den Preis. Es ist halt,
naja.
Es ist schon cool, aber es ist halt irgendwie teurer als
es gibt es ja auch nicht in Deutschland. Also von daher
andere Notebooks.
Also ich meine, die Ratio ist cool. Also das ist ein bisschen mehr so nach oben wieder, weil dann hast du wieder Platz für deine Leisten und bist nicht so verkrepelt.
Ja.
Aber der gut ist halt.
Interessant, auf jeden Fall pushen sie das weiter, das ist schon mal gut.
Und es ist aber auch scheiße teuer.
Ja, das stimmt.
$1,299
wobei die kleinste Version. Ich sagen muss, so für gerade so für Verwandte, wenn das alles so cloud-basiert ist, keine Backups, keine Viren.
Ja.
Gut, ihren Facebook-Account um trotzdem hacken, aber das ist dann auch egal.
Facebook sagt eh.
Ja. Nö, aber wird interessant, in welche Richtung sie da gehen.
Es hat halt echt einen i5.
Ja, ist doch okay.
Das ist halt so awesome. Das Ding hat einfach unendlich viel Energie.
Ja. Batterielaufzeit mäßig. Also dafür, dass es irgendwie so eine... Gut, hat natürlich ein fucking Display mit irgendwie unendlich viel Pixeln, aber bis zu 5 Stunden auf einer 60 Wattstunden Batterie. Ja, das ist nichts Besonderes wirklich. Also
ich finde mehr Pixel auf jeden Fall mehr gut.
Ja, kannst du halt irgendwie deine YouTube-Videos anschauen.
Ja, sind halt dann pixelated, weil es von YouTube scheiße kommt, aber das...
Gut, YouTube kriegst ja 1080p, das ist ja schon mal nicht so schlecht.
Das reicht nicht.
Kannst ja du irgendwie 2 nebeneinander packen oder so.
Stimmt, du kannst 2 Videos gleichzeitig sehen, dann hast dann immer noch die richtige Auflösung.
Richtig. Ja. Was aber definitiv cool ist, und da sind wir uns alle einig, Bitcoin.
Bitcoin
0.8 ist raus. Endlich. Yeah,
endlich.
Das war die Version, die endlich alles besser macht. Endlich alles richtig macht.
Anders. Noch nicht super gut, aber schon mal gut genug. Sie benutzen jetzt LevelDB halt im Backend, was schon mal nett ist. Bedeutet, was ich auch nicht wusste am Anfang, diese Blockchain downloaden, war ja ein IO-Problem. Also ich habe das mal jetzt geschaut bei mir mit der SSD, das komplett neu zu machen. Das war schon mit dem alten dann wesentlich schneller. Und mit dem Bitcoin 0.8 haben sie es jetzt wohl so effizient indexiert und hin und her, dass der Blockchain-Download sich wohl nochmal verkürzt hat. Plus sie haben eben ein halbwegs effizientes Format, in dem sie einfach LevelDB geklaut haben. Ansonsten ist, glaube ich, gar nicht so viel Neues, was irgendwie einen Nutzer interessiert.
Aber jetzt muss man auch nicht mehr alles runterladen, oder? Also man muss
doch. Musste schon lange nicht mit vielen Clients. Mit dem musst du immer noch alles. Ah, es gibt okay. ein paar Clients, wo du aber deine Wallets halt.
Aber das hast du halt auch den ganzen Shit dann in der Cloud, was auch irgendwie wieder komisch ist.
Ja, es ist Multibit-Armory-Zeug, sonst was.
Ja, Armory macht dir nicht das Richtige.
Nee, Armory
macht
Multibit
nur. Ja, dann war es das. Also ich habe da auch mal was ausprobiert und das hat irgendwie funktioniert. Ich habe das halt mal kurz für einen Hop quasi ausprobiert, um Moneys zu vertransferieren.
Und das also ich mache es halt immer mal wieder auf, dann synkt er halt mal wieder seine keine Ahnung, 2 Minuten und dann bist du auch wieder aktuell. Immer noch wesentlich weniger Pain, als irgendwie bei der Bank einzuloggen und irgendwie eine Überweisung auszufüllen.
Ja.
Wo wir gerade bei Bitcoin sind, auch ganz krass.
ASICs sind da.
ASICs sind da und wenn du immer die Hashing-Rate anschaust,
Das
geht halt schon ziemlich hart nach oben. Also die ersten haben ja irgendwie geliefert neulich und die ASICs stellen halt echt alles in Schatten, was bisher so da war, die ganzen Farming-Geschichten. Bedeutet, du kannst davon ausgehen, dass du mit Grafikern kannst es komplett vergessen. FPGAs, ich habe ja selber noch einen irgendwie, glücklicherweise umsonst bekommen, aber trotzdem.
Echt?
Ja, das war ja irgendwie, das kam ja wochenlang nicht bei mir an.
Und ich habe gesagt,
es kam nicht an und der so, hier ist deine Bitcoin wieder. Falls es doch ankommt, sag mir kurz Bescheid, nur dass ich es weiß. Und irgendwie einen Tag später hat dann der Zoll mir irgendwie einen Brief geschickt, so, wir haben ja was.
Wir wissen bloß nicht, was es ist.
Richtig. Dann habe ich gesagt, hier, Computer. Und so, oh so, okay.
Aber du musst dann auch Zoll-Moneys bezahlen, oder?
Ja, das hat sich schon wieder rein. Also das ist ja kein Thema. Der macht pro Tag 1 Euro oder so.
Ja, okay, das ist nicht schlecht.
Dann wahrscheinlich irgendwie...
Wahrscheinlich jetzt nicht mehr, wenn jetzt ASIC da ist.
Ja, das ist eben die Sache. Wahrscheinlich werde ich immer noch irgendwie so auf Null rauskommen, grob. Vielleicht zahlt er irgendwie den Stromkosten für den Mac Mini, aber ich glaube, ich verkaufe ihn auch irgendwann. Der steht eh nur rum und...
Das Problem ist ja, dass man damit auch... Oder? Damit kann man auch was anderes anfangen eigentlich, oder? Oder sind die so hart gekrepelt, dass da nichts mehr geht mit? Weil so FPGAs sind ja eigentlich dafür da, dass du dann andere Sachen...
Ja, du kannst einen Bitstream hochladen und Sachen machen, aber ich will halt nicht. Kein Bock. Du brauchst auch so einen Molex-Stecker zum Strom dran machen. Ich habe mir extra so ein Netzteil gekauft. Dieses Kackding ist dann natürlich nach 3 Tagen direkt durchgebrannt. Und dann, es war irgendwie aus Großbritannien und dann ich so, Kack-Netzteil ist durchgebrannt, hat irgendwie die Sicherung rausgehauen. Der so, ja,
passiert.
Schicken Sie einfach das Netzteil in Originalumschlag, schreiben Sie Empfänger irgendwie nicht verfügbar und dann kommt es wieder zurück zu uns. Und ich so, das ist ein fucking $6 Netzteil. Ich mache erstmal gar nichts. Und zweitens kriegst du jetzt eine schlechte Bewertung, weil dein Scheiß einfach sofort durchbrennt. Punkt. Und ja, das muss ich sagen.
Aber haben die, wie ist denn der Strom in UK? Haben die nicht weniger Volt oder so?
Ja, die haben ja auch andere Stecker, aber das, ja. Die verkaufen dann mit dem Euro-Stecker. Und das sind eh so ein China-Netzteil von 110 bis 240, von daher. Ja, es gibt ja kaum noch Netzteile, die nicht
alles... Sogar die Handy-Netzteile können das alle.
Genau.
Du hast dann einfach so einen Stecker-Adapter.
Ist ja eh nur noch alles USB.
Richtig, auf jeden Fall.
Ich warte ja immer noch drauf, dass ich mein Computer mit USB lassen kann, das habe ich schon ein paar Mal gesagt.
Ja, kommt.
Kommt morgen. Ich war schon drauf.
Morgen nicht.
Hier, das Chromebook kann das bestimmt schon per USB laden.
Über USB 2.
USB fucking Fall. 2, ja. Ist kann halt er. So.
Auf jeden Fall.
Kann ich alles haben. Lädt halt nur mit irgendwie fucking
5 Watt. Geht aber echt generell bergauf. Also Bitcoin, die Hashing Rate geht hoch. Der Umsatz geht hoch wie noch nie. Also was da durchgeht. Reddit akzeptiert jetzt Bitcoin für Reddit Gold.
Sieht man, wie viel Trades da sind pro Tag und so? Ja. Also
auf quasi überall.
Aktuell Transaction Volume, oh Gott, das sind so viele. $8 Millionen.
Okay.
Genau. Ja. Holy fuck. Ja, das ging auch ganz schön hoch. Ich poste mal den zweiten Link hier. Also nicht nur die Hashing Rate ging hoch, sondern alles ging extrem hoch. Auch der Umsatz mit Bitcoins. Holy balls.
Tja, vielleicht entwickelt sich ja das dann doch noch zu einer richtigen...
Es ist halt eigentlich schon cool. Du hast da keinen Verlust mit. Ich sehe schon wieder jetzt irgendwie meine... muss jetzt hier irgendwie Geld in den USA schicken. $200, nicht viel. Es ist schwer, das zu machen. Die Amis zahlen für jeden Incoming Transfer irgendwie $16, $15. Einfach nur, dass sie einen Banktransfer kriegen können. Wenn du keine Firma bist und dieses, was weiß ich, ABA, nee, heißt anders.
Oder egal. Ihre irgendwo auch noch
Scheck oder haben. So. Ja, genau. Und auf jeden Fall, da ist es schwer. Dann hast du jede Bank, gibt dir immer noch so PayPal, gibt dir den grottigsten Wechselkurs, echt unverschämt.
Das ist echt super dreist, ey. Fucking PayPal.
Genau, die sagen halt so, ja, 1,27. Und so, ja, nee, wir sind gerade bei 1,33. Ja. Lurche.
Ja.
Und die Banken geben dann auch so einen mäßig guten und Bitcoin ist halt einfach so den Mittelmann rausschneiden.
Du hast keinen Ratungsverlust, außer wenn du halt Moneys in Bitcoin haben willst. Dann ist nämlich voll anstrengend auf einmal.
Ja, wobei ich muss sagen, dieses Coinbase in den USA, super einfach. Da tust du einfach dein Konto hinterlegen und sagst, hier Bitcoin kaufen und sagt er, ja, in der Woche hast du. Und Bitcoin verkaufen und sagen sie, ja, in der Woche wird das Geld da sein. Meistens ist es schneller, aber sie sagen halt so eine Woche, dass du nicht die ganze Zeit Daytrading machen kannst. Aber Coinbase geht halt leider nur mit US-Bank-Account.
Oh.
Aber die sind auch so ein Startup, ich glaube so halb Y Combinator gebackt, so fragwürdig irgendwie. Aber haben irgendwie Leute dahinter sitzen, die was davon verstehen. Und da ist es echt einfach. Und da kannst du ja auch mal schnell Bitcoins kaufen und dann wieder verkaufen.
Ja, wollen wir das einfach klonen für Deutsch? Deutsch, wir nennen es Coinbasis.
Coinbasis. Ja, richtig, die Münzbasis.
Die Münzbasis.
Online-Münzhandel.
Nee, das ist ja was anderes. Münzbasis.de, dann finden die Leute uns auch drin.
Münzbank.
Guck mal,
Bank darf sich ja nicht nennen.
Münzbasis.
Münzdepot.
Münzbasis ist noch frei. Dann nehmen
Münzbasis
ist
super.
Ja.
Ja,
ich werde jetzt
Basis.eu. Ich werde jetzt werden wir gleich keine Bank oder so.
Nee, brauchst du ja auch arbeitet. Nicht.
Ja, das ist ein Privatkonto, oder?
Coinbasis24.
Sehr schön. Genau. Ja.
Finde ich super.
Schmidtlauch, du hast es.
Er hat gewonnen.
Sehr gut.
Er ist auch der, der einfach unendlich viele Tweets immer postet. Aber dann habe ich wenigstens am Morgen was zu lesen, ist ja auch was.
Ja, Reddit akzeptiert auch Bitcoin. Ja, seit neuestem für Reddit Gold irgendwie.
Für ihr. Das ist quasi Fortune Gold, oder? Ähnlich. Der Fortune Gold Account.
Ja. Ist schon
Ja, das war damals, wo ich noch auf Fortune war, ja. Damals vor letzten 2 Jahren oder so, ja. Da war das noch ein Meme, ja.
Ja.
Vor, ja, dieses Video. Das kann nur mit Fortune Gold gesehen werden. Und jetzt ist es da.
Sehr gut. Und ja, auf jeden Fall akzeptieren, es gibt auch irgendwie jetzt so eine Pizza, so ein Proxy quasi, wo du sagst, du kannst die Pizza aussuchen.
Pizza-Proxy.
Wir schicken es dir dann quasi von Domino's für Bitcoin einfach so.
Ja. Aber es gibt es noch nicht von Deutschland.
In Deutschland gibt es nie irgendwas. Hier ist doch immer langweilig.
Naja, ganz langweilig ist nicht. Zum Beispiel da in eins von unseren Nachbarländern, da so ein bisschen weiter östlich, kam so ein Asteroid runter.
Ja.
Das ist awesome.
Das ist immerhin mal
und was.
Keine Bitcoins, aber zumindest Asteroiden.
Aber, und die Russen so,
Ich find's ja ein bisschen scary, dass sie das über die Autokameras alle gefilmt haben.
Jeder Russe hat eine Autokamera, weil sie wissen, dass der Bulle dich sonst irgendwie verarscht.
Ja, natürlich. Und das ist auch so awesome. Da gibt es die allercoolsten Videos. Der so, dann fliegt dir so dieser Asteroid und er so, oh, macht die Sonnenblende runter.
Fucking Asteroid.
Das sagt auch echt.
Ich schon wieder.
Das ist einfach so gut. Ja. Aber das ist halt Russland. Ich meine, das ist auch normal, das ist so ein fucking postapokalyptisches Land. Quasi, da ist ja nichts.
Wurde auch direkt von der GEMA zensiert dann, was auch das super Video, toll war. Ja. War irgendwie auf Reddit irgendwie auf Platz 1 heute auf der Frontpage irgendwie so. Ja, die Deutschen haben da irgendwie gar nichts von mitgekriegt, weil im russischen Autoradio irgendein Song lief, den der GEMA-Terroristen-Bot natürlich sofort erkannt hat und gesagt hat, Moment mal, ey. So nett, ja.
So nett.
Und die könnten ja einfach mal das fucking Audio abstellen, aber nein, man sieht's gar nicht. Das ganze Video, nur weil irgendwo im Hintergrund.
Aber da haben sie ja schon überlegt, dass sie quasi nur die Stücke dann audiomäßig wegschneiden, wo dieses Audiozeugs läuft. Ich weiß nicht, wie weit es ist. Ich glaube noch nicht weit genug, weil ansonsten wird es ja funktionieren.
Ja.
Wir sollen einfach die GEMA einfach umbringen. Fertig
aus.
Oh,
das können wir nicht sagen.
Oh.
Da wirst du direkt erschossen.
Direkt erschossen. Nee, also ich meine, wenn das ein demokratischer Haufen wäre, wäre das ja auch nicht das Problem, aber dass da irgendwie, nee, also so wie die GEMA funktioniert, ist halt nicht okay. Deswegen finde ich das nicht gut. Dass die sich da mit YouTube streiten, ist jetzt nochmal eine ganz andere Geschichte.
Gut. Oh, das kommt gleich nach dem Tunguska-Ereignis.
Was?
Ja, das könnt ihr nachlesen dann im Internet.
Tunguska?
War der Weltkriegskampf Platz?
Was? Nee, Tunguska ist auch so ein
Dritter Weltkrieg,
Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in Battlefield Tunguska gekämpft habe.
Ja, kann sein, weil Tunguska einfach ein super riesiger Landstrich ist.
Battlefield 3 Tunguska, da haben wir es doch. Ach nee, so nennen die ihre ihr Anti-Air-Vehikel mit so Boden-Luft-Raketen. Das ist ein Panzer, der Tunguska.
Sehr gut, dann haben wir dieses Problem auch nochmal.
Ja, die GEMA hat übrigens die Rechte am Meteoritenschallknall. Deswegen,
nicht.
Ah ja,
das ist ja klar. Weil die haben an allen Knalls, die auf dieser Welt passieren, einfach voll die Rechte und deswegen.
Voll die Rechte.
Knall, boom.
Boom. Explosion. Boom.
Da war bestimmt das zweite Stargate und das ließ sich bestimmt nur mit 11 Chevrons aktivieren.
Wenn die Leute den Chat nicht lesen, das ist so zusammenhangslos, ne?
okay.
Apropos zusammenhangslos. Firefox XSS fuck up.
Ja.
Was war denn da?
Das ist halt auch schon awesome eigentlich. Und zwar hast du irgendwie einen Bug im Firefox Redirect, dass der quasi, wenn du irgendwie, du machst irgendwie einen Proxy auf und dann schickst du so lustige, ich such's ganz kurz raus. Hier, jetzt habe ich wieder den Links gefunden. So, du machst quasi ein irgendwie ein Proxy auf, wo der Firefox dann drüber fahren muss oder drüber fahren wird. Und dann schickst du HTTP 1.0 704 Redirect Zeugs. Und da drin schreibst du deinen eigenen lustigen Code und zum Beispiel auch ein Script, mach halt irgendwas. Und dieser Code, den du da in dein Script-Tag geschrieben hast, der wird mit der Origin von der Seite, wo du hin willst, quasi ausgeführt. Das heißt, du hast effektiv ein SSL Same Origin Super Bonus Fuck-Up.
Super Bonus Fuck-Up.
So muss es sein.
Ja. Ja. Und das ist halt schon awesome, muss ich sagen, weil du quasi, du wirst hart geowned.
Wie ist denn der Typ, der immer Rails hackt und GitHub hackt? Hat einen russischen Namen.
Ja.
Egov.
Nee, Wladimir.
Igor.
Igor. Igor.
Einer wird es schon gewesen.
Rachmaninov.
Egal, der hatte neulich auch so einen Facebook-Ownen über irgendwie einen Bug in Chrome, einen Bug in OAuth und dann einen Bug in Facebook so hintereinander geschalten. Dann hat er gesagt, ich kann jetzt einfach alles klauen.
Ich kann all das Internet klauen.
Ja.
Und also so Proxy kannst du zum Beispiel werden, indem dein Browser irgendwie WPAD schickt, das heißt, er ist irgendwie DHCP-Server oder DNS-Server und der schreibt dann mit, ja, übrigens der Proxy, den du nehmen sollst, ist der hier. Und dann kannst du auch Proxy werden.
In der Firefox 19 ist es wohl gefixt.
Ja.
Der auch neulich rausgekommen ist.
Ja, mal gucken, da muss ich ja schnell updaten.
Oh. Und Firefox 19 hat noch einen PDF-Viewer jetzt mit integriert. Boah!
Das ist immer so ein bisschen Pain, diese Firefox-Dinger, weil gerade wenn du so Web-Testing-Zeug machst, so Selenium, dann hast du natürlich irgendwie 28 Projekte, die den ganzen Scheiß immer machen. Mhm. Und das ist ja irgendeine Version von diesem Selenium-Treiber. Und jedes Mal, wenn ein neuer Firefox rauskommt, kannst du sicher gehen, dass die irgendwas verkrebelt haben, dass du eine neue Version von diesem Selenium brauchst.
Ja, das ist
Releasen in alle 3,5 Minuten ja eine neue Version von Firefox. Bedeutet, jedes Mal, wenn die neu releasen, muss ich es auf dem fucking Server updaten und muss dann alle fucking 35 Projekte irgendwie fucking Gem-Update, bla.
Ja, dafür und hast du ja schon ein Skript geschrieben, was das einfach immer macht.
Es wird halt immer noch härter, wenn du dann... Wir haben halt Projekte, die irgendwie einen Git-Workflow haben, Git-Flow mit Feature-Branches. Bedeutet, du kannst nicht einfach so mal die Gems updaten, du musst dann einfach einen fucking neuen Feature-Branch machen, den dann zurück in Integration mergen, von Master aus basierend. Huge giant fuck-up für irgendwie diese fucking... Warum geht es immer kaputt?
Also die Sache ist wahrscheinlich, dass dieses Selenium wie Kernel-Module sind für den Kernel.
Ja.
Und wenn du den Kernel neu gebaut hast, wenn sich dann eine Nummer plus 1 irgendwo hat.
Ja? Neu kompilieren.
Neu kompilieren. Kernel-Module am besten nicht neu kompilieren, sondern irgendwo versuchen mit runterzuladen.
Richtig.
Das war einfach Riesen-Pain. Das hatte ich nämlich letztens. Ich hatte irgendwie mal wieder VirtualBox versucht zum Laufen zu bringen.
Oh.
Also das ist jetzt auch mit Arcing, das ist kein Problem mehr, weil du einfach jetzt, also du musst nicht mehr die Kernel-Module bauen.
Die baut der automatisch, ne?
Nee, er konnte die früher automatisch bauen, aber jetzt hast du die einfach mit im Repository drin, ja?
Ach so, okay,
die lädt einfach mit runter. Und ich war halt gerade auf Krepel-Internet, also irgendwo mit UMTS unterwegs und habe dann gedacht, okay, ich probiere das mal aus. Dann
das ist gemeint, kein Krepel-Internet, das ist richtiges Internet.
Das UMTS. Reicht, das war aber, ich habe nicht unendlich viel Internet, deswegen konnte ich nicht unendlich viel runterladen, aber für dieses Kernel-Modul, für den, was weiß ich, dass es wieder funktioniert, hat es gereicht und dann wollte ich starten und hat er gemeint, ja, dein Modul ist aber irgendwie eine andere Version als dein Kernel. Ich sag, fuck you echt, geh einfach nach Hause.
Okay.
Jedenfalls, nachdem ich jetzt auch den Kernel neu geupdatet habe und irgendwie ein Shit getan habe, funktioniert es auch wieder und das ist auch cool. Und da kommen wir noch später drauf, nämlich zu Vagrant. Ich wollte es nochmal sagen.
Einfach drüber geredet.
Einfach mal dran erinnern, dass es immer noch cool ist.
Pickt es einfach mal hart nachher.
Ja, das habe ich.
Da habe ich dann nämlich auch noch einen zweiten Super-Pick.
Super-Pick?
Ja, wird total gut.
Super Schweine.
Aber ich sage jetzt nicht was. Was auch ein Super-Pick war ja die Stormfly, like a PC on your wrist. Da gibt es irgend so ein Doug Warple.
Das ist
Doug Warple ist.
Die Idee ist schon bescheuert.
Doug Warple ist eine Arschnase, sagen wir es einfach mal so.
Doug Warple.
Doug Warple, der ist sicher auch so ein Business-Heini.
Ja.
Und der hat dann gesagt: Hier, fucking, ich will so ein USB-Armband mit fucking PC, wo du dann reinbooten kannst, so super secure. Ich brauche aber $100.000, um das irgendwie herzustellen. So ein kleines
Ja, und ja. Hat er nicht gemacht, oder was?
Nee, dann schaust du einfach mal in den anderen Link, den ich gepostet habe, wo es dieses exakt selbe fucking Armband irgendwie beim China Wholesale Gift
Ding schon gibt, okay.
Ja, der Typ installiert einfach nur Ubuntu auf dieses fucking Armband, will er für $100,000 haben.
Und seine Begründung ist so, ja...
Das Ding kostet wahrscheinlich $5.
So, ja, das ist irgendwie nicht... Wenn du normales Live Linux benutzt, dann geht es nicht, dass er sich die Sachen merkt...
Nee.
Was aber auch nicht stimmt.
100 fucking 1000 Dollar.
Und das zweite ist, was er sagt, so, ja.
Aber 15.000 hätten dafür auch gereicht.
Das hat, nein, damit
250 Euro maximal, weil er sich irgendwie einen Nachmittag hinsetzt.
Genau, also, und ja. Er hat gesagt, so, ja, das ist nicht so angepasst, wenn du ein anderes Linux benutzt.
Er verkauft dir China Wholesale Stuff mit ein bisschen Open Source Software für $100,000 im Endeffekt.
Für $60. Und ein 3 Monate Backup-Service.
Oh.
So ein Arschloch, ey. Jetzt mal ohne Scheiß.
Ja, aber ich meine, das
guck Kickstarter... Guck ihn dir auch an, er sieht ja auch aus wie ein Arschloch.
Aber Kickstarter zieht halt auch solche Leute an. Gott verdammt.
Das ändert aber nichts an der Tatsache,
außerdem ist er Spanier und den Spaniern geht's nicht
das
gut.
Nee, das Schlimme ist, dass er es fast geschafft hätte.
Jetzt weißt du auch warum, weil sie so einen Scheiß machen.
Nee, das Schlimme ist ja, dass das fast schaffen, also dass das noch schaffen könnte.
Genau.
Ja. Das ist eigentlich das Allerschlimmste.
Naja.
Gott verdammt, ne Huren.
Richtig.
Echt?
Was ja cooler ist, als China-Armbänder zu verkaufen, ist Intel. Die machen manchmal so komische Dinge, die irgendwie gar nichts mit dem zu tun haben, was sie eigentlich machen.
Was haben sie diesmal gemacht?
Ein App-Porter-Tool, das iOS-Applikation nimmt nach HTML5 konvertiert.
iOS-Applikation nach HTML5 ist doch cool.
Ja, aber warum macht Intel sowas?
Das verstehe ich auch nicht, aber weil ich habe es auch gelesen und ich habe mir gedacht so,
vielleicht hatten die ja noch so Migo-Hintergedanken.
Es geht ja eh nie, aber oder, sie, also es ist auf jeden Fall eine riesige oder Seite.
Titzen-Phones.
Ja, auf jeden Fall gibt es da irgendwie unendlich viel Sachen.
Ich glaube, die hatten da einfach einen Studenten und der hat einfach so hart gerockt und dann so, ja, jetzt müssen wir
mal. Ist mir rausgefallen, post mal auf die Webseite, danke.
So gut. Post mal, dass wir cool sind irgendwie.
Und dann gibt es immer diese Alibi-Kommentare, die ich auch noch nicht verstanden habe von irgendeinem, das ist jetzt Inder wahrscheinlich, wo dann echt nur drin steht, good article, I will try to learn and implement it, Punkt.
Also, ja,
du hast explizit nichts zur Diskussion beigetragen. Lass das doch einfach.
Das ist halt indisches Denkweise. Du musst wenigstens zeigen, dass du es gelesen hast.
Genau.
Oder so tun, dass du es gelesen hast. Also ich finde es ja krass so. Du kannst irgendwie all den Shit in JavaScript irgendwie hard coden, aber die nehmen einfach mal fucking Objective-C und coden nicht nur das in JavaScript rein, sondern du hast dann auch dieses ganze Bund und so. Du hast diesen App Zusammenklicker und sowas hast du dann auf einmal alles in deinem Browser. Oder, ja.
Intel.
Das ist ach, ich sollte nicht mein Chrome updaten, während ich die Sendung mache. Oder? Das hat jetzt gerade schon wieder dazu geführt, dass mein Chrome abschmiert.
Ach, jetzt
gut, also jemand anders muss auf jeden Fall vorlesen, was als nächstes drankommt.
Marc.
Ich?
Warum
ich
denn schon wieder?
Mein Chrome ist tot. You had one job.
Ja.
Das hast du dann auch geschrieben,
Ich bin nicht sicher, ob das immer News ist oder nicht. You Had One Job ist so ein lustiger Tumblr-Blog von einfach Dingen, wo du echt nur einen Job hattest und den einfach falsch machst. Immer und immer und immer wieder. Es ist, keine Ahnung, so ein Geländer an der Treppe, das aber hoch geht statt runter. Oder irgendwie so ein riesiges Mosaik, wo das einfach ein Stein komplett so daneben ist. So.
Okay.
Die
Idee. So gut.
Was ist da einfach so? Leute, einen einzigen fucking Job.
Das ist eine Aufgabe.
So ein Türstopper, der einfach nicht die Tür stoppt, weil er unter der Klinke angebracht ist, weil er die Klinke knallt in die Fliesen und das Gummiding sitzt einfach doof rum. Das ist so ein schöner Tumbleblock, wo irgendwie.
Okay. Das ist, muss ich sagen, echt awesome.
Ja.
Das ist eine Aufgabe gehabt, ja. Und jetzt was nicht. Kannst du eigentlich?
Ja, richtig. Da stellt sich die Frage. Schön.
Ach ja, ist das schön. Doch, ich muss sagen, das ist ein super Pick. Also ich hätte es in Picks reingeteilt.
Oh, guck mal, wieder einer, der Speicher einfriert.
Ja, Speicher. Und zwar diesmal nicht von Computern, sondern von Telefonen.
Die ja auch Computer sind.
Und also es funktioniert wieder so, du frierst irgendwie das Telefon ein, nachdem es irgendwie hart gelockt ist mit irgendwie 1000 Millionen Magic Dingern, frierst den Shit ein und dann bootest du da halt in irgendwie Recovery-Mode rein und dann kannst du die Kiste quasi ownen.
Ja, weil sie immer noch irgendwie die Hälfte vom Speicher so.
Genau. Da das steht. Ist genau wie dieses Cold Boot für echte Computer.
Nur halt für kleine Computer.
Genau.
Macht's auch einfacher, weil du das Ding einfach so nehmen und dann plopp und
genau. Fertig. Genau. Passt auch gut in den Tiefkühler rein, selbst wenn du da irgendwie noch irgendwie Pommes drin hast oder so, das ist kein Problem mehr. Du kannst einfach direkt dazulegen.
Ja.
Und
das, auch Forbes, hin und wieder machen sie so komische Artikel, die irgendwie so, no. Gute Sache.
Finde ich super. Sieht aus, als würde es funktionieren. Glaube ich einfach fest dran. Ich habe es nicht ausprobiert, aber es ist bestimmt awesome.
Bouncing Balls in the Cloud.
Bam. Ich habe da an andere Sachen gedacht, muss ich sagen.
Ja, dieser Pablo Chuckin, keine Ahnung, dem folge ich schon lange auf Twitter. Und der macht irgendwie, hat sowohl sein PhD gemacht, der macht auch so Nerd-Sachen. So, keine Ahnung, ein bisschen Ruby und ein bisschen Netzzeug und bla. Und da gab es irgendwie Rap Genius, was irgendwie, ich glaube, Rap-Lyrics für Weiße erklärt ist.
Ja.
Vom Startup irgendwie.
Doch, ungefähr so.
Ja, ja, die haben so eine Rails-Anwendung und die haben es auf Heroku laufen und dann haben sie irgendwie seitdem Heroku diesen Bamboo, Cedar, keine Ahnung, ich glaube Cedar ist der neueste, ich glaube die gehen alphabetisch. Seitdem die den neuen Stack ausgerollt haben, sagt der so, ja, irgendwie die Requests sind nicht so schön geroutet und manchmal dauern Sachen total lange und hat eben so ein bisschen geraged im Blog, dieser Rap-Genius-Typ und hat ihm gesagt, ja, die machen Random Routing und kein intelligentes Routing. Und dann hat ihm anders gesagt, musst du aber so viel Sachen wissen, so viel kannst du gar nicht wissen, das macht es im Endeffekt wieder langsamer, bla bla bla. Und dieser Pablo-Kerl, der macht seinen Doktor gerade mit so Routing-Algorithmen und der beschreibt ein bisschen, warum dieses Random Routing ungefähr gleich gut ist wie das andere und hat irgendwie zwei Sachen verlinkt. Ist ein recht
sehr kurzer Artikel. Die Frage ist halt, wer hat jetzt recht?
Alle haben immer recht und Heroku hat wohl irgendwie wirklich was versaut, was Rails-Applikationen langsam macht, weil Rails nicht richtig thread-safe ist.
Ja.
Alle anderen interessiert es nicht.
Klar, also nee, Random Routing für so komisches Node.js und Zeugs, das ist ja kein Problem, weil die haben ja eh so einen Thread-Pool-Krams und dann ist halt eins, was mehr wartet, aber das ist eigentlich kein Problem, oder?
Das macht auf so viele Arten so viel Sinn, würde ich einfach sagen.
Ja. Und aber bei Dings, Ruby sagt es halt ein bisschen.
Nicht nur Ruby sagt auch SSH gerade.
Hey.
Vagrant ist Ruby.
Deswegen ja.
Und?
Metasploit ist Ruby, ja.
Metasploit ist scheiße langsam, wenn du es startest.
Ja.
Und zwar so langsam, dass du locker einen Kaffee trinken
kannst. Weil der den Awesome lädt erstmal.
er sollte wenigstens so eine Bar zeigen, Loading Awesome, und dann so piep, piep, piep. Dann weißt du wenigstens, wie weit es ist, weil jedes Mal ist es so... Okay, ich glaube, ich hole mir noch einen Kaffee, weil das dauert halt einfach unendlich lange. Und ich glaube, es liegt an nicht im Richtigen.
Nicht im Richtigen, nee.
Also die machen was falsch.
Falschen.
Die machen irgendwas falsch. Das sagt einfach. Jedenfalls.
SSH.
SSH gibt es wohl in Exploit laut Pro Linux.
Ja.
Ja. Und, ja. Und das,
Hast du sonst keine Quelle gefunden oder was?
Nö. Ich habe nicht weiter gesucht, ich habe mir den Artikel durchgelesen in der Zeit, okay. Wo du gesagt hast, ich es mir durchlesen
soll. Ja, du bist hier unser Security-Experte und SSH-Exploit klingt schon gravierend.
Ja, klingt gravierend, wenn du ja ein CentOS 5 oder ein Debian hast. Aber dadurch, dass wir sowas nicht haben,
die ist meisten,
ja keine also Security-Probleme hier. Sicherheit durch Ignoranz. Sicherheit durch
Ignoranz. Wir ignorieren einfach, dass nur CentOS betroffen ist.
Nee, wir sind einfach ignorant gegenüber anderen Betriebssystemen, die das Problem haben zum Beispiel. Es kann jetzt nicht sein, dass es allgemein
also ist. Also Debian ist jetzt nicht so unverbreitet.
Oh, warte mal, ich muss mal ein Kissen.
Genau. Moment. Also was ist denn da genau passiert?
Okay, also es sieht so aus, als wären Kisten geowned worden durch einen SSH-Exploit. Also es sieht so aus, und die werden dann, die verschicken dann halt Spam. Das ist dann quasi die ganze Geschichte. Es befallen sind, wie gesagt, CentOS 5 und oder CentOS und Debian. Und die legen halt irgendwie so eine komische Library-File ab, also eine libkey-utils, bla bla bla. Und haben dann quasi, werden dann immer mit schön reingebunden in ein Shit und deswegen sind alle deine Computer quasi geowned worden.
Das ist die total gute Zusammenfassung, gefällt mir.
Sagt überhaupt gar nichts.
Nicht?
Okay.
Okay, stell dir vor, dein Computer verschickt Spam.
Ja, machen ja manche Computer.
Ja, so. Genau, ja. Aber du willst es nicht. Also du hast quasi einen Computer, der soll aber andere Sachen tun.
Ja.
Und der verschickt dann Spam.
Ja.
Dann weil andere Leute deinen Computer geowned haben.
Ja, dann behebe ich das Problem.
Ja, die Frage ist halt, wie? Wenn der Exploit quasi Tag 0 ist und benutzt wird.
es ist auf einen anderen Port.
Ha! Wenn du das sagst, andere Ports werden auch gescannt nach SSH, um das dann zu bruteforcen. So, das Ding hast du also nicht mehr. Das heißt, deine einzige Möglichkeit ist jetzt, ignorant auf ein anderes Betriebssystem zu wechseln.
Wo Windows XP.
Windows XP zum Beispiel. Und dann so komisches Krepel-SSH nachzuinstallieren, wo du 500 € für Kosten bezahlst.
Nee, da gibt's doch Cygwin.
Ja, aber da funktioniert kein SSH. Oh, warte doch. Ja, aber SSH Daemon auch. Dann wird wenigstens nur das, dann hast du auch verloren.
Also dann wird das Cygwin-SSH angegriffen.
Ja, aber dann das Problem ist ja, dass Cygwin auch als komische Super-Administrator-User laufen muss, weil ansonsten wird der ganze Shit nicht tun. Das heißt, du hast da auch verloren.
Macht Sinn.
Ja, okay. Das heißt eigentlich...
dieser SSH-Exploit, das klingt schon irgendwie...
Das klingt auf jeden Fall gefährlich.
Gefährlich, aber so richtig wissen wir noch nicht, was da...
Komisch.
Also es muss irgendwie... ihr solltet auf jeden Fall mal gucken, ob eure Rechner betroffen sind. Wenn die viele Mails rumschicken, dann...
Dann wäre vielleicht blöd. Mal gucken, was hier... Nix SSHD. Mal gucken, was schreibt hier einer in den Kommentaren. Bla bla. Oh, nichts über eine Sicherheitslücke. Oh, okay.
Also, es könnte was Schlimmes sein, könnte aber auch irgendwie...
Es könnte auch sein, dass einfach viele Leute billige Passwörter benutzt haben und deswegen quasi geowned werden.
Okay.
Was ist ja immer wieder passiert und das ist...
Auf jeden Fall sind gerade massenhaft irgendwelche Rechner betroffen und die verschicken Spam und es könnte alles Mögliche sein.
Richtig.
Wir werden da nächste Woche nochmal drüber reden. Wir wissen auch noch nichts Genaues. Wir haben einfach nur die News auf ProLinux vorgelesen und gedacht.
Du wolltest, dass ich da.
Ja, es klingt ja auch echt gefährlich. Also ich meine, wenn jetzt wirklich jemand SSH einfach so aushebelt und alle Rechner, die per SSH erreichbar sind, einfach so ownen kann, das tut dann schon weh.
Das wäre ein bisschen blöd, muss ich sagen.
Ja, deswegen.
Also würde ich auch, wenn es geht, gerne vermeiden.
Außer, aber nee, du hast ja einen Mac, das ist egal.
Ah, also stimmt.
Mac hat keinen Rootkits.
Nee.
Was?
Das geht alles nur per Magic.
Das geht alles nur per Magic. Du brauchst quasi die Magic Rootkit Magic, die du aber nur bei Apple kaufen kannst für einen Jahresplan.
$1 Million.
Ja, 1 Milliarde Millionen.
Die installieren doch schon immer Rootkits einfach drauf, Apple, oder?
Mal gucken.
So, falls sie mal drauf müssen.
Ach so, Magic. Ja. Nee, das ist aber klar. Also das braucht man ja auch.
Ja, ist doch besser so. Die haben auch IPv6, dass sie von überall immer drauf kommen können.
Ja,
ziemlich Magic. Wunderbar.
Also ich habe hier auch LibKey Utils, aber nicht die Version, was da steht. Vielleicht bin ich auch geowned worden.
Gucken, die sind, also ja, stimmt, hier, der Chat sagt gerade, die sind für den Pferdefleisch-Gedöns verantwortlich. Ach, die Leute, die den SSH-Daemon angegriffen haben.
Also LibKey Utils ist irgendwie Teil vom Betriebssystem, das heißt irgendwie, wenn du das nicht mehr hast, dann ist auch blöd, glaube
ich. Ja, ich habe gehört, dein System wird schneller, wenn du System 32 entfernst.
Ja, das habe ich aber auch gehört. Das haben die auch Fortune geschrieben, glaube ich.
Ja, die müssen sie wissen, das sind ja so Computerkinder. Total gut. Langweilig. SSH wird auch auf hohen Ports angegriffen.
Hatten wir gerade eben. Ich wollte es mal ansprechen.
Also ich meine, das ist jetzt, warum ist es neu? Also ich meine, das ist doch, Port-Scanning ist doch kein...
Ja, aber sie versuchen halt jetzt SSH auch auf anderen, keine Ahnung.
Früher haben sie immer angenommen, 22 ist es und mittlerweile gehen ja viele dazu über, zu Port 2222 zu nehmen oder so ein Schnee.
Mhm.
Und das ist jetzt auch nicht mehr sicher.
Nee, du hast quasi verloren jetzt.
Ja, aber ich meine, es gibt schon 65.000, wie viel Ports? 65.500? Bla,
reicht
blöb.
Nicht. Reicht nicht.
Reicht nicht. Naja, also glaube ich ja nicht.
Das reicht ist nicht reicht. Also, du musst einfach auf UDP dann quasi surfern und dann hast du mich gewonnen.
Genau, ich bin jetzt einfach die Mosch.
Nee, einfach nimm einfach Key-basierte Authentifizierung, weil das eh cool ist.
Und damit Passwort ist eh schlecht, ja.
Ja, genau. Und deswegen, da hast du dann quasi schon gewonnen,
Passwort. Weil
keiner wird deinen Key raten können, egal wie hart sie es versuchen.
Naja, es gab ja letztens mal die Geschichte, dass die Keys alle so schlecht waren, weil irgendwie nur, keine Ahnung, 100 gleiche Keys ausgegeben werden.
muss reichen.
Keiner braucht mehr als 100, gleich, als genau. 100 verschiedene Keys.
Das Dell XPS wurde aktualisiert, das 13 Zoll Ubuntu.
Nicht nur aktualisiert, es kommt jetzt demnächst auch nach Deutschland.
Nee.
Ab nächster Woche. Soll es wohl verkauft werden.
Die Developer Edition.
Ja, genau. Da hatten wir schon ein paar Mal drüber geredet, dass dass Dell dieses XP13 Ultrabook auch mit Ubuntu rausbringt und das kommt jetzt demnächst in Deutschland. Und was ist denn aktualisiert worden? Was ist denn jetzt anders?
Das ist ein Notebook wie alle anderen auch, aber es ist cool, dass Ubuntu drauf ist, dann musst du da. Haben sie es zumindest schon mal eingerichtet.
Die Auflösung ist irgendwie höher oder so.
Wobei im Echte sein würde ich ungern ein vorinstalliertes Ubuntu benutzen. Weil dann weiß ich ja nicht, was da genau los ist. Dann muss ich ja irgendwie, wenn der Timestamp sich ändert, alle Kernelmodule neu komprimieren, wie immer.
Ja, so. Wovon redet der eigentlich?
Nee, und doch, muss man. Ja, weil es hat sich ja nichts geändert sonst. Timestamp, außer, dass sich eine fucking irgendwo ein Number inkrementiert hat.
Ja, nee, und dann lieber selber machen. Und dann ist das auch gut.
Ja, aber wenigstens musst du nicht die Microsoft-Steuer abdrücken.
Das stimmt allerdings. Mhm. Hier, BK, Stellenanzeigen für Cybercops. Stellenanzeige, ja.
Das ist so awesome einfach. Also, man kann dazu sagen, dass es ein super lustiger Hoax ist, auf jeden Fall. Derjenige, der sich das ausgedacht hat, hat sich auch echt Mühe gegeben, weil das sieht, wenn man nur einmal ganz kurz drüber schaut, dann sieht es echt aus. Natürlich ist es nicht, aber ihr könnt es einfach mal hart runterladen.
Und dann was?
Die BKA-Stellenanzeige.
Okay, in der neuen Osnabrücker Zeitung war eine Stellenanzeige zu lesen. Mhm. Oder was?
Nee.
Hä?
Es geht darum, dass die Stellenanzeige quasi geleakt ist, also geleakt in Anführungszeichen, und man kann die sich dann hier herunterladen und dann sich durchlesen und dann schauen, ob man vielleicht auf diese Stellenanzeige sich gerne mal bewerben möchte beim BKA. Mhm.
Mhm. Ah, okay. Die ist einfach nur sinnlos.
Nein.
Selbstständige Installation eines Betriebssystems für Dienstreisen auf der Datenautobahn.
Zum Beispiel.
Stichpunktartige Probenentnahme einzelner DCP-Pakete und Pflege der engen Zusammenarbeit mit der Unterarbeiterinspektion importierter DCP-Pakete an der Grenze des deutschen Bundesgebietes. Ja, macht total Sinn. Unterstützung des Bundesgrenzschutzes und der GEMA beim Firewall-Einsatz und Internetfiltervorgaben.
Oh, schön, dass du, wie schön du das Internet vorlesen
kannst. Ja, jetzt mal. Es ist einfach total gut.
Ja,
also. Kleinere Flickarbeiten an sozialen Netzwerken.
Flickere Arbeiten, ganz wichtig. Ganz wichtiger Punkt. Ganz wichtiger Punkt.
Einlasskontrollen an größeren Webportalen. Ja. Ihre Qualifikation.
Lustig. What the fuck? Lustig auf jeden Fall.
Ja,
gut. Next.
Ich find's lustig. Ah, kam über Fefe.
Ja, wahrscheinlich.
Ja, okay. Dann ist es nicht mehr lustig.
Genau, blöde Fefe.
Dann finde ich doch viel besser, dass man ja jetzt Atomkraftwerke per E-Mail einfach ausknipsen kann. Also so.
Der nächste 9/11 kommt per E-Mail.
Ja,
so ist es halt. Der kommt und dann, bam, Explosion, alle Atomkraftwerke explodieren gleichzeitig.
Gleichzeitig?
Ja, wenn du die E-Mail bekommst.
Steht wenn da drin, ich die E-Mail bekomme, ja,
alle bekommen quasi die E-Mail.
Gleichzeitig?
Unterschiedliche Zeiten, aber gleichzeitige Explosion.
Ist ein bisschen schwierig. Weil es sind unterschiedliche Zeitzonen.
Ja, klar. Ist ja logisch. Wirklich. Was denkst du?
Hä?
Nee, es geht darum um die... es gab einen Kongress von der Polizeigewerkschaft und da hat halt der Rainer Wendt mal so ein bisschen rausgehauen, was jetzt quasi das nächste, was die nächsten Polizisten zu tun haben werden und wovor wir uns schützen müssen und wovor wir Angst haben müssen. Und dort hat er dann halt auch
definitiv
gemeint,
vor John McAfee und Kim.com schützen.
Nee, die sind ja auf unserer Seite, das ist ja das Besondere.
Nee, die Polizei muss sich vor denen schützen.
Achso, ja, die Polizei, klar.
Ja.
Und der hat halt sowas gemeint, der nächste 11. September-Anschlag kommt per E-Mail. Der Deshalb E-Mail. Brauchen wir schnellstens mindestens 2000 Cybercops.
Mindestens,
wenn nicht sogar noch mehr.
2000.
2000 Cybercops, ja.
Dann bezahlen sie noch richtig schön schlecht und dann...
Nee, die sind ja dann quasi bei der...
Ob die dann nur im Internet wohnen?
Ja. Wahrscheinlich.
Das sind ja auch, das heißt, sie können auch in Russland sein, ist kein Problem, oder?
Ja, also.
Ist das was Gutes?
Schon, die müssen oder? Ja dann nicht zur Arbeit kommen, die sind doch dann viel billiger. Die sitzen dann zu Hause, nee, die sind direkt im Internet.
Frage ist halt, sind es dann auch Beamte?
Ja,
schon, oder?
Oder sind das.
Ist das heißt, sie sind ja auf jeden Fall auch mit im Tarifplan mit drin, das heißt, sie verdienen ja auf jeden Fall schon mal Geld.
Aber können es nicht nur einfach nur Maschinen sein? Wir programmieren einfach.
Cybercop quasi.
Ja, ein Cybercop.
Das heißt, wir müssen Leute finden, die ihre Gehirne sponsern, damit wir die in Cybercops einsetzen können.
Ja.
Cyberdrohnen.
Ja.
In die unbemannten Drohnen. Die Frage, das hatte ich nämlich schon vorhin mal. Die Frage ist halt, wenn du irgendwie Gehirne von Menschen in Drohnen einsetzt, sind sie dann auch unbemannt?
Naja. Und was ist, wenn es Frauen sind?
Das ist ja erstmal keine Frage. Weil Drohnen ja...
Das war Subjekt-Prädikat, Objekt, Fragezeichen, ist doch okay, was?
Nein, die Sache ist ja, dass Drohnen erstmal sächlich sind.
Mm.
Deswegen stellt sie. Richtig. Dass sie erstmal weiblich sind, das heißt, Männer werden auch erstmal ausgeschlossen davon. die Frage ist halt wirklich, sind sie dann noch quasi sind sie dann. Was ist es?
Ich würde einfach mal sagen, das ist Physik, das musst du wissen.
Das ist nicht Physik, das ist Biologie.
Oh. Es gibt nur drei Wissenschaften, ja.
Sorry.
Mathematik, Physik, Philosophie.
Das muss man wissen.
Ja. Gut. Wir haben Themen, ja, aber nur so ein Alibi-Thema.
Können Frauen Drohnen bemannen? Fucking Chat, echt.
Können Gatter Drohnen begatten? Keine Ahnung.
Ja, das geht auf jeden Fall.
Sehr gut. Lass mal über Mobile-Zeug reden.
Ich so finde das interessant.
Nee, also ich würde es jetzt knallhart den Sick Kill schicken und dann. Sorry.
Was?
Sick Hub.
Sick Kill. Kill.
Sick Ill.
Kill Dash 9. Oh. Boom. Mobile-Zeug gibt es irgendwie erstaunlich viel. Ja, Titzen 2.0.
Titzen 2.0, Magnolia.
Ist ja fucking super.
Endlich Blumen.
Knospen aus Stahl. Nee, wie hieß das? Magnolia. Da gab es doch immer so einen Film in den 80ern.
Nee, gab's nicht.
Auf jeden Fall Blumen.
Ja, das heißt, Tinsen 2.0 kommt oder ist da oder was? Wie wird's gerade damit machen?
Und HTML 5 ist viel besser.
Magnolien aus Stahl war das, genau. Steel Magnolia. 89 mit Sally Field, Dolly Parton,
Julia Roberts. 99 kam auch Magnolia raus, aber nicht
total den. Gut. Müssen wir wirklich über Titzen 2.0 reden?
Das ja, es hat jetzt IP-Push, Text-to-Speech.
Text-to-Speed. Du schreibst schneller, wirst du schneller einfach. Wow.
Das ist wie bei F-Zero, diese Seiten. Dann gehst du so drüber und das ist
und,
so.
Und besser mit NFC und Bluetooth kannst umgehen. Und
ja,
Kalender.
Das benutzt aber
und
immer noch keiner.
Wie Messaging benutzt keiner. Anruf-History. Alles viel besser.
Also Anruf-History haben die jetzt schon. Mensch! Die sind so weit, das konnte, glaube ich, mein.
Also, wenn ihr Coder seid, ihr könnt jetzt gleich direkt für
Anruf
Titzen.
Hysterie wäre mal schön. Anruf!
Ihr könnt jetzt automatisch für Titzen 2.0 programmieren, gleich direkt.
Geht es auch, also wenn ich quasi, es ist so wie mit dem Open Web OS, wenn ich irgendwie ein Android-Telefon habe, dann geht da das auch?
Nein, direkt? Da gibt es dieses Jahr noch Geräte mit Titzen 2.0.
Da gibt es Geräte für, wer soll denn die sich kaufen?
Aber Samsung baut die.
Das macht
ist,
nicht
ist
besser.
Doch völlig egal. Doch, es gibt Leute, die kaufen die. Und ihr könnt dafür programmieren. Und das ist jetzt alles viel besser. Und es ist Titzen 2.0.
Und den Quellcode für Titzen könnt ihr auch runterladen.
Drin. Naja, klar. Ist ja
könnt
frei,
ihr auch mal
frei.
Die Titzen anfassen.
Fefes Titzen.
Nein, nicht Fefes Titzen. Jetzt ist es doch passiert. Wir wollten es doch geheim halten. Fefe hat Männer-Titzen. Jetzt haben wir es gesagt und jetzt ist es raus.
Okay, du hast es gesagt.
Ich bin
Ubuntu. Schuld, ja. Ubuntu Tablet kommt.
Ja, ja.
Wow.
Sie haben also total gute Photoshop-Mockups, glaube ich. Es ist eine nette Übersichtsseite so. Sieht ein bisschen aus wie Apple von dem Page-Design her. Und sie haben ein großes Video, wo so ein Typ da ist, der ein bisschen wie Johnny Ive aussieht. Und dann haben sie so Videos, die, wie ich glaube, alle gefaked sind. Also das, die haben so ein Tablet in der Hand und rödeln da so rum und du siehst so UI-Interaktion, aber das sieht nicht aus, als hätten sie das echt abgefilmt, sondern einfach reingedoktert.
Aber man kann
es
ja einfach ausprobieren, wenn man ein Nexus 4 hat, oder?
Nicht das Tablet-Zeug.
Oh.
Also, wie? So wie das, ich das
da wollen
habe.
Sie ein eigenes Tablet
machen? Na, da muss ein Tablet 4, 7.
Oh, 7.
10?
10? 10 dann, wenn dann 10. Oder?
Wieso 10?
Ja, weil 10 das größte Tablet ist, deswegen.
Ja, gut. Ja. Also, neben dem Ubuntu Phone kommt jetzt auch Ubuntu Tablets. Irgendwann.
Richtig, genau. Und da gibt es auch eine Seite, die kann man sich anschauen. Aber was interessant ist...
Sieht doch nicht schlecht aus.
Ubuntu Touch oder, keine Ahnung, Touch, keine Ahnung, wie sie es nennen. Da gibt es eine Developer-Preview. Also echt Code jetzt mal. Nicht nur so, hier ist ein Video, ich habe ein Photoshop-Mockup, ist nicht toll. Sondern
kann man dann auf seinen Ubuntu... Nee, auf
kannst
seinen
du auf Galaxy Nexus, Nexus 4, Nexus 7, Nexus 10. Das sind erstmal die Supported Devices. Und da kannst du es dann einfach, nachdem du das geandockt hast, drauf flashhorn.
Was ist Ubuntu for Android? Hier steht Ubuntu for Android. For every dual-core phone, there's a PC trying to get out. Das ist die gleiche Seite, nur da oben weiter geklickt. Ich verstehe aber nicht wirklich, was es soll.
Richtig, und da ist das Hauptproblem.
Ich verstehe eh nicht, was es soll, aber ich verstehe es da extra nicht, quasi.
Ja. Nee, ist. Ach oh Gott, ich habe echt keine Lust, darüber zu reden. Auf jeden Fall gibt es da jetzt Images, die kannst du dir flashen und dann kannst du. Wahrscheinlich nicht telefonieren, nehme ich an. Oder irgendwas. Ist es cool.
Also es gibt doch keine Geräte.
Nee, aber sie benutzen, sie haben zumindest schöne Seiten, schöne Videos und sie packen da irgendwie Zeug dahinter und es gibt Dev-Versionen.
Ja, du musst ja erstmal die Entwickler haben.
Und, richtig.
Und es sieht auf jeden Fall erstmal nett aus. Es ruckelt halt irgendwie auf den Androids hier, sagt der Chat.
Ist aber normal.
Das schon installiert haben. Naja, ist halt nicht richtig angepasst. Ne?
Richtig.
Gut. Aber könnt ihr euch ja mal ausprobieren, wenn ihr wollt. Oder auch nicht.
Genau, oder auch einfach nicht.
Warten, bis es die Telefone zu kaufen gibt. Es soll ja doch Ende dieses Jahres
und dann könnt geben. Und dann habt ihr echt einen Grund, es nicht zu benutzen, weil dann müsst ihr es kaufen. Und dann könnt ihr einfach sagen, nee, ich würde es mir nicht kaufen.
Wieso nicht?
Was meinst du?
Geld ausgeben.
Oh ja, okay, überzeugt. Aber ich glaube,
du kannst ja auch die PlayStation 4 kaufen.
Ich kaufe mir auch eine PlayStation 4.
Kaufst du dir?
Keine Ahnung, ich habe Geld, also von daher.
Habt ihr das gesehen,
PlayStation 4? Wir hatten es ja gerade erst. PlayStation 4, sie hatten halt keine PlayStation 4 da, sondern nur die Controller. Und das ist halt ein bisschen komisch. Sie haben gesagt, 5 GB RAM.
Ja, das ist doch heute auch kein...
Naja, also das Besondere bei der PlayStation 3 war ja, dass sie auch nur 256 MB RAM hatte.
Echt?
Aber dafür halt unendlich schnellen RAM, aber irgendwie mit fucking wie viel 2000 Megahertz getaktet.
Okay, und der Controller ist jetzt warum besser?
Er hat einen Touchscreen. Wollen wir weitergehen, oder? Also ich bin jetzt dafür Paketzeigedienst.
Das finde ich cool. Parcello. Ingo, du hast da was gepickt. Also sieht eine komische Seite.
Parcello. Ich habe da ein bisschen Angst, meine Adresse reinzugeben, muss ich sagen.
Ich glaube, die schicken dir Katzen.
Katzen? Katzen-Content? Genau, wenn ihr euch schon immer überlegt habt, ich habe was bestellt und weiß aber nicht, wann bei mir an meiner Adresse jetzt tatsächlich dieser Postmensch wirklich klingelt.
Parcello nutzen und Tieren helfen?
Ja, das weiß ich auch nicht. Das ist ein bisschen...
Es ist eine blöde Seite.
Ich will es jetzt ausprobieren. So, ich gebe mir eine Adresse rein.
Die machen das wirklich, also die haben da keine besondere Magic, sondern du sagst einfach, wann das wirklich ankam und irgendwann finden sie raus, wenn sie irgendwie 12 Leute haben, dass, ey, der wohnt in deiner Nähe, du wirst wahrscheinlich ähnlich wie er kriegen. Und
ja,
das war's dann.
Ja. Crowdgesourced.
Crowdfunding, ja.
Nein, nicht Funding. Crowdsourcing. Wann,
Sie haben schon 739,69 für Tiere.
Was? Tiere?
Ja, hier. 80% aller Werbeeinnahmen spenden sie. Oh, da haben sie ja nicht so arg viele Werbeeinnahmen. Na gut, okay, ja, das haben.
Ja.
Ich wollte es nur mal sagen, ich finde die Seite komisch, aber ich probiere es jetzt einfach mal so. Was wollte ich?
Also du kannst auf jeden Fall auch sagen, wann da DHL, wann da Ups, wann da.
Oh, super. 11.30 Uhr bis 14.30 Uhr.
Kommen die bei dir?
Ja,
super. Naja, gut, wenn sie noch nicht genügend Daten haben, das muss natürlich. Viele Leute müssen natürlich mitmachen, sonst wird es nichts. Aber ich finde die Idee gar nicht schlecht.
Was? Du kannst einfach ein einziges Mal, wenn du irgendwann ein Paket bekommst, aufschreiben, wann der exakt bei dir ankommt. Fucking Problem gelöst.
Und dann kannst du auch sagen, ja, eine halbe Stunde vorher, nachher.
Richtig, und da kannst du ziemlich sicher sein, dass der bei dir zu diesem Zeitpunkt ankommt, weil zu dem Zeitpunkt kam der schon mal bei dir an.
Du meinst, nächsten Tag kommt er wieder um die Zeit.
Der wird wahrscheinlich.
Ja, aber wenn der nächstes Mal Ups kommt und nicht
das
DHL,
ist so
der kommt dann anders.
Das ist hier, ich habe gerade für die Ulmer Straße gesucht, ja. Früheste gefundene Uhrzeit war 9.50 Uhr, späteste gefundene Uhrzeit 17.51 Uhr.
Also, den ganzen Tag. Es
könnte irgendwann am Tag da sein, wenn du Glück hast.
Ja, also ist schon nett, dass sie das irgendwie sammeln, aber sie gehen mir auf den Nerven, weil sie irgendwie mal.
Ich finde das sehr
die sollen einfach, die könnten einfach so eine einfache Seite machen, aber dann haben sie irgendwie.
Also es soll wohl.
Oh Gott, ist das ekelhaft viel.
Also sie wollen wohl einen Relaunch machen demnächst.
Gott, danke.
Am besten weg-relaunchen einfach.
Weg-relaunchen.
Einfach in DevNull relaunchen.
Ja, wir haben uns von der Cloud gelauncht und sind gerade im Freifall und irgendwann.
Einfach in DevNull launchen.
Nee, es ist auch schon allein dieser fucking Rotating Banner da oben und dann sind da irgendwie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, sag mal, ja. 6 Menupunkte. Ja,
wo kann das rotieren? Achso, dieses Jahr, das ist scheiße.
Das heißt keiner Rotating will das Banner. Genau. Das könnte so eine schöne, einfache Seite sein, irgendwie mit sag mir, wann mein Paket kommt oder ich sag dir, wann mein Paket kam und dann hast du irgendwie Adresse eingeben und fertig. Aber die
also wir können uns ja mal die gerelaunchte Seite dann angucken.
Das wäre total
vielleicht,
gut.
Vielleicht sieht es hier besser aus.
Oh nein.
Ansonsten ist es natürlich nichts Spannendes und wenn nicht genügend Daten da sind, dann funktioniert es nicht.
Also ich habe jetzt gerade mal genau für meine
Adresse gesucht.
früheste gefundene Uhrzeit war 12.34 Uhr und späteste 17.51 Uhr. Und das ist halt einfach, das hat keine Aussage.
Ja.
Das hat absolut keine Aussage. Und dass sie 15 bis 18 Uhr kommt, stimmt nicht, weil die kommen immer fucking 13 Uhr oder 12.30 Uhr oder so.
Also wenn das irgendwie ein Semesterprojekt von irgendjemand im Bachelorstudium war, der irgendwie so Informatik studiert und so ein bisschen rumhacken will, ist das gute Nutzer. Sache.
Und wie soll Willi jetzt ein DHL?
Ja. Und Dingo, wie groß ist deine Zeitspanne?
Ich bin dagegen. Ich bin gegen diese Seite.
Von 13.30 bis 16.30
Uhr. Und stimmt es?
Kommt danach irgendwann nach dem Mittagessen.
Er kommt so meistens 14 Uhr bei mir. 14.30 Uhr. So
ja, dann passt
es. Ja. Also stimmt schon.
Ja.
Ich kann das jetzt hier melden und Tieren helfen. Ich habe das
mit
Tieren.
Sogar so,
das kapiere ich nicht. Warum ich Tieren helfe?
Ich will den scheiß Tieren nicht helfen. Aber ich will die essen. Das ist so einfach.
Du willst Hunde und Katzen essen?
Nein, Tiere. Und alle Tiere.
Pferde?
Alle gleich.
Felix diskriminiert da nicht.
Ich diskriminiere keine Tiere, ja.
Darf man da schon überhaupt Hunde und Katzen essen?
Natürlich
darfst du die essen. Überleg mal, China-Restaurant ist doch gleiche. Echt?
Du schreibst bloß nicht ran.
Ja, ich glaube, schadenstechnisch sind das einfach Wirbeltiere. Und wenn du andere Wirbeltiere essen kannst, wie zum Beispiel...
Kannst du dann auch Menschen essen?
Das ist nur das andere weiße Fleisch. Keine Ahnung. Lass mal den Lesefu machen, sonst wird das ja alles so
das
komisch.
Das ist doch voll bescheuert. Ich finde die Seite doof übrigens. Habe ich das schon mal gesagt?
Heute ist die Sendung so konfus.
Leute,
Konfuzius, ihr müsst doch nicht alles sagt diese Seite.
Okay,
alles kaputt machen.
Hier. Ich bin auch immer so negativ, hat neulich alle gesagt.
Du bist negativ.
Du bist negativ.
Ja. Nein, meine ich.
Nein, ich bin dagegen.
Richtig.
Ich bin nicht negativ. Seid negativ.
Was ist denn das jetzt?
Da pasten Leute irgendwas. Keine Ahnung. Auf jeden Fall Tools of the Trade, der Lesefu, fange ich jetzt mal damit an.
Macht
die Giant Robots Smashing into Other Giant Robots, was ja der beste Titel von einem Blog ist von einer Firma, die ich hier gehört habe.
Ja,
die cool. Thoughtbots. Mit dem war ich mit einem von denen war ich mal Pizza essen.
Und war die Pizza wenigstens gut?
Nee. Und war sie mit
Pizza? Nee. Ja, egal, auf jeden Fall haben die so ein bisschen drüber geredet, wie sie denn ihr ganzes Geraffel da so machen, also wo sie irgendwie Ads investieren, mit was sie ihr Projektmanagement machen, wie sie Newsletter schreiben, wie sie ihr irgendwie Bookkeeping machen. Thoughtbot ist ganz cool, ich glaube Thoughtbot, waren das die? Ich glaube das waren die haben einfach keine Sales-Leute, haben sie einfach nicht, haben auch keine wirklichen HR-Leute, der Typ, dem das Ding gehört, der macht das einfach und sie haben dann halt so Services wie irgendwie eine Bookkeeping-Firma, die irgendwie die ganze Rechnungsgebimsel irgendwie nachher steuerlich macht. Einfach accountingdepartment.com, bam, Service, fertig.
Okay.
Und irgendwie Invoices, Freshbooks, da haben sie auch, anstatt dass sie da irgendwas selber machen, machen die es einfach darüber. Basecamp, um irgendwie so ein bisschen Projektmanagement zu machen. Sagen dir, welche Lawfirmen sie haben. Fand ich ganz cool, so die Idee, das Ganze
outzusourcen. Oder
genau, und das auch offen zu legen, dass sie sagen, hier, wir benutzen VoIP bei irgendwie OnZip, ist der Provider, wir benutzen Hangouts und Skype und manchmal auch FaceTime und ist eigentlich ganz cool, um zu sehen, wie so eine Firma wirklich aufgebaut ist, was die Tools sind, mit denen du da jeden Tag arbeitest, wenn du bei der Firma bist. Und ChatPytel. Ah, mit dem habe ich mal telefoniert. Okay.
Wow, das kannst du auch direkt in dein CV schreiben.
Total gut.
Ich habe mal mit Chet Bartel telefoniert.
Coole Sau.
Wie praktisch.
Ja, auf jeden Fall fand ich diesen coolen Blogpost, Tools of the Trade, ganz nett durchzulesen. Da kein anderer irgendwelche Lesefuß hat, rede ich jetzt einfach mal weiter.
Ja, rede mal. Also ich lese es auch gerade so ein bisschen durch.
Ich lese gerade das zweite.
Es ist natürlich spannend, mal zu sehen, womit man so auch Accounting und Invoices und sowas machen
kann. Genau, dass du nicht unbedingt...
Das ist nicht,
und es ist eine große Firma, Thoughtbots. Also die haben einen ganzen Haufen Mitarbeiter. Also nicht riesig, aber so mittelständisch, würde ich sagen.
Und wie schreibst denn du, schreibt man die Musterrechnung schreiben?
Ja.
Wie machst du das? Schreibst du es per Hand, oder?
Ja, fucking Template-Datei irgendwo. Ich hab mal überlegt, auch dieses Freshbooks zu benutzen, aber das ist dann wieder mit Dollar und dann keine Mehrwertsteuer, aber irgendwie trotzdem, Umsatzsteuer, aber trotzdem draufschreiben und nee. Deswegen habe ich mir einfach in Pages, die haben so Vorlagen für Invoices, da habe ich mir einfach eine genommen und jeden Monatsdatum ändert sich automatisch, ändere ich einfach die Nummer sehr, sehr hoch und fertig.
Okay.
Und ich muss auch nicht so, also gerade bei dem Freshbooks ist eben cool, dass die Leute einfach per Kreditkarte zahlen können, per PayPal zahlen können.
Achso, die
und
rechnen auch dann gleich ab?
Freshbooks macht das dann alles automatisch. Die wissen dann, wann jemand gezahlt hat. Und du kannst dann auch sagen, wenn der irgendwie in 2 Wochen nicht zahlt, schick doch einfach nochmal eine E-Mail,
und
wo das dann
Mahnung
drinsteht.
Und sowas.
Und das macht Freshbooks eben alles automatisch. Und sobald du halt das Zeug oft machst.
Sind die auch für Deutschland oder machen die das nur Ami-mäßig?
Ist eigentlich nur Ami-mäßig. Du kannst natürlich auch irgendwie für Deutschland zusammen.
Weil das wäre eigentlich müsstest du ja dann auch irgendwie die Buchungsdaten irgendwie von der Bank kriegen.
Ja, in Deutschland halt.
Und die müsstest du ja dann per HBCI oder sowas abholen und das irgendwie abgleichen.
Ja.
Weil sowas fehlt mir auch noch, irgendwie automatisch abzugleichen, hat ein Kunde bezahlt oder nicht. Das ist irgendwie ein bisschen nervig.
Das ist eben wie
alles Handarbeit
zur Zeit. Ganz cool. Ich meine, wenn die per PayPal oder Kreditkarte zahlen können, gut, die meisten deutschen Unternehmen kriegen das wahrscheinlich nicht hin.
Nee, das macht ja keiner.
Die Amis, ja, bei denen geht es. Da zahlst du nur die Kreditkarte, weil die Firmenkreditkarte hast und dann ist
ja,
das okay.
Ja, aber bei uns ist es immer übers Bankkonto und dann müsstest du halt irgendwie mit dem Bankkonto abgleichen.
Ja.
Und entweder muss der irgendwie, keine Ahnung, Daten von der Bank direkt kriegen, am besten HBCI, irgendwie holt es sich automatisch ab. Wäre natürlich auch ein bisschen gefährlich, irgendwie einem anderen Unternehmen
direkten Zugriff auf deine Bankshit zu geben.
Ja, aber ich meine,
du müsstest eigentlich einen Server schreiben, der quasi ein REST-Interface zu deinem Bankaccount bereitstellt.
So. Dann kannst du auch direkt deine Tokens weitergeben, das dann per OAuth irgendwie. Ja, die dürfen drauf zugreifen. Nein, dürfen sie nicht. Und das Schlimme ist, das geht bei den Amis. Diese ganzen Sachen, diese fucking Mint.com zum Beispiel, die dann automatisch, ich habe ja irgendwie einen US-Bank-Account und die können da automatisch drauf zugreifen. Die kategorisieren die automatisch, weil sie genau wissen, wie irgendwie bei Walmart die Kreditkartenabrechnung aussieht. Die können dann da auch irgendwie noch, keine Ahnung, sehen, hier Benzin geht auf Transportation, wenn Verizon was abrechnet, ist das höchstwahrscheinlich entweder DSL oder, keine Ahnung, dein Handy. Und obwohl wir diesen deutschen Standard, dieses FinTS oder HBCI oder was weiß ich, haben, ist man unterstützt es nur die Hälfte der Banken so im Normalfall in Deutschland?
Nee, doch, also HBCI Pintan unterstützt eigentlich jede Bank.
Fast keine.
Was?
Die ganzen, also außer du bist bei einer Sparkasse oder der BW Bank, es gibt so viele, die ganzen, keine Ahnung, Audi Bank, BMW, DAB, DKB unterstützt als eine der wenigen. Kortal, Consors, was weiß ich was.
Also alle Banken, die ich eingetragen habe, bei mir gehen.
Ja, aber du bist halt wahrscheinlich bei der BW Bank, der DKB und der Sparkasse.
Nee, ich bin Sparkasse, bei einer Volksbank und bei der Comdirect.
Na gut, Comdirect ist auch noch eine der anderen, aber es gibt viele das von diesen Online-Banken, die wegfallen.
Alle machen es, außer die du jetzt gerade alle nicht gesagt hast.
Nee, es gibt echt, also wenig von den Gesamtbanken unterstützen. Das ist
aber HBCI unterstützt jeder, die unterstützen halt immer nur ein unterschiedliches Toolset davon.
Nee, halt auch nur mit manche auch gar nicht. Was? Einfach das, schau doch einfach mal bei, keine Ahnung, Outbank, unterstützte Banken, die haben da irgendwie so eine
aber was
Übersicht.
Gibt, hier, aber ich meine, die VW-Bank benutzt doch auch niemand im normalen geschäftlichen Verkehr.
Hier, folgende Bank werden aktuell nicht unterstützt. Die Audi Bank, die Targo Bank, Santander, SEB, Valois, Augsburg Aktienbank,
wie benutzt
eBay,
die denn?
Münster, Moneyou, Bank of Scotland zum Beispiel.
Ja,
Bank of Scotland ist riesig groß. Auch
ja,
die anderen.
Santander
Bank ist die fucking größte Bank der Welt fast, nach der UBS, glaube ich.
Die Spanier.
Spanier
würde ich meine Bank, mein Geld sowieso nicht.
Mercedes-Benz-Bank. Degussa Bank ist auch noch recht groß, nicht
ja, aber,
bei uns so verbreitet im Osten,
ja,
glaube ich.
Also jetzt mal ganz ehrlich, Dekabank. Wann hast du das letzte Mal auf eine RBS-Bank Geld?
Die ein ganzer Haufen von den Kreditkartenunternehmen unterstützen es nicht. American Express macht's noch, aber irgendwie viele von diesem Mastercard-Visa-Zeug kannst du das auch vergessen.
Aber das ist dann nicht so realistisch gesehen. Sind also die meisten Banken, die ich sehe, sind Deutsche Bank, Comdirect,
hier Commerzbank
nicht.
Da ist nur Saldo- und Umsatzabfrage per Screenparsing, was hin und wieder einfach nicht geht. Also ist nicht alle Banken unterstützen dieses FinTS und oft auch nur in so komischen Krepelversionen. Mhm. Und bei den Amis unterstützen sie halt, ich weiß nicht, was die machen. Ich glaube, die machen einfach auch so Screenscraping. So.
Ja, super.
Funktioniert irgendwie, funktioniert halt bei Mint. Aber ja, das ist ein bisschen nervig. Ich finde einfach, sowas sollte Pflicht sein.
Bist du dagegen?
Wenn das schon. Einfach mal sagen, es muss. Ja. Nächstes, Lesefu. 1 Million Connections.
Ey, HBCI ist ja auch alles XML und so. Das
ja, super.
Ist so total super gut.
Und die meisten müssen irgendwie ihre eigenen HBCI-Libraries schreiben, weil die offiziellen Scheiße sind. Also die großen, die schon draußen sind.
Sehr schön, schön.
Genau. Handling 1 Million Concurrent Connections with Ruby. Ich meine, diese 1 Million Concurrent Connections, das gibt es ja in irgendwie allem. Keine Ahnung. Erlang ist es dann wirklich leicht und C kriegst es auch halbwegs hin mit diesen ganzen. Was
aber du musst eigentlich immer deinen Kernel tunen, damit der überhaupt das verkraftet, die ganzen offenen Verbindungen.
Genau, ja. Ja, gut, du musst ja allein schon, dass du die Ports dazu hast, musst du ja irgendwie
ja, genau,
mehrere IP-Adressen,
deine Socket.
65.000 Sockets irgendwie, dass du die alle richtig benutzen kannst. Auf jeden Fall.
Wie funktioniert das überhaupt? Also wie willst du 1 Million gleichzeitige Verbindungen haben, wenn du bis 65.000 Port hast?
Mehrere IPs. Du hast ja pro IP diese Ports. Das ist ja immer die IP-Port-Kombi.
Und die
kannst dann musst du ein paar IPs bauen, die du dann nachher auch wieder, was weiß ich, load balancen
und
kannst.
Und der zeigt da auch, wie man so IPs baut, oder?
Das ist jetzt die, was ich verlinkt habe, ist die das Speakerdeck-Zeug. Da gibt es auch noch ein GitHub-Repository, wo auch noch mal ein paar Graphen und sonst was dabei sind. Also im Grunde hat er nur gemeint, er würde gern was bauen, eine App, die noch responsive ist, mit mindestens 100 Requests pro Sekunde. Bedeutet, jede der 1 Million macht dann irgendwie alle, keine Ahnung, was sind das, 10, 15 Sekunden irgendwie ein Request oder so. Load unter 10, maximal 15 GB RAM, dass es auf einem Server halt laufen kann.
Das ist einfach, was er ausprobiert hat und hat es auch funktioniert, oder?
Ja, er wollte halt insgesamt 1 Million concurrent. Das war so die Idee. Er zeigt dir dann, was du irgendwie Garbage Collector Tuning machen musst für Ruby. Natürlich die File Descriptor Limits aufheben, die maximal Connection Tracking von Netfilter in Linux, der ganze hat auf Ubuntu gemacht. Und er rödelt dann halt so ein bisschen rum und irgendwie klappt es dann halt und ja, zeigt so ein bisschen Benchmarks und ganz interessant, dass er selbst mit einer Sprache wie Ruby, die ja eigentlich echt nicht so super performant ist, dass das immer noch so halbwegs funktioniert. Und irgendwie in Hacker News gab es dann natürlich die Kommentare so, ja, hier habe ich auch mit Java NIO gemacht, aber sobald du halt irgendwas machen willst mit den Connections, so ein bisschen bearbeiten, sinkt halt die Performance runter wie Sau und ist ein bisschen freaky, weil er in diesen, das sind 171 Slides und der größte Teil sind echt nur so Screenshot-Abfolgen, wo du immer durchklicken kannst und es ist dann so ein halbwegs
zum quasi GIF, nur kein GIF.
Ja, richtig. Ist halt ein sehr, sehr schlechtes, keine Ahnung, ich bin sicher, das Speakerdeck hasst ihn, wo er es hochgeladen hat. Auf jeden Fall ist ein ganz netter Artikel und er linkt dann auch irgendwo noch das Git-Repository, wo das Ganze abgebildet ist. Und das war ganz cool. Und das letzte, das kann aber auch der Felix sagen. Hello, I'm a Compiler.
Hello, I'm a Compiler habe ich auch gelesen. Und ich muss sagen, das war ziemlich awesome. Also das ist, also es hat so angefangen, eine auf Stack Overflow hat gefragt, warum nicht alle Programme in Assembly geschrieben werden, weil das doch voll viel mehr
Bonusschnell,
weil Assembler und direkt am Computer dran quasi. Mhm. Und da gab es eine Antwort, die halt irgendwie als gut markiert wurde. Und dann gab es da drunter noch eine Antwort mit irgendwie dem siebenfachen von den Upvotes quasi. Mhm. Und es fängt halt an mit Hello, I'm a Compiler. Das ist halt ein Essay, würde ich es jetzt nennen, über den Compiler und was er tut, damit quasi der Code schnell wird, damit du dich nicht um diesen Assembler-Scheiß kümmern musst. Und das ist schon sehr awesome, sehr cool zu lesen und kennst du den Typen, der das irgendwie geschrieben hat? Bestimmt irgendein wichtiger Mensch.
Nee, keine Ahnung. Edited 2 days ago. Ich sehe gar nicht mehr, wer das überhaupt war. Ja. Mhm. Auf jeden Fall nett, ja. Er sagt dann eben auch so, ja, irgendwie dein 3-Zeilen-Loop, ich bin der Compiler, ich baue da irgendwie 3000 Instruktionen, weil es schneller geht.
Genau, einfach nur, um es schneller zu machen.
So Loop-Unrolling-Zeug und was genau. Weiß ich. Und es ist echt, du kannst, heutzutage kannst du kaum schnelleren Assembler schreiben, als dir einen guter, keine Ahnung, C-Compiler, die sind schon durchgegangen, oder Fortran-Compiler rauskriegt, das kannst du vergessen.
Ja, genau. Du kannst es noch selber mit 0 und 1 toppen.
Ja.
Nee. Leider nein.
Leider
nein. Nein. Das ist ja auch so die ganze Sache, so Garbage Collection ist langsam und irgendwann stellt sich dann halt irgendwie raus, dass die meisten Leute kriegen ihren Code nicht so hin, wie die Garbage Collection es dann selber irgendwie am Ende macht. Genau. Dumm gelaufen.
Genau, abschließend tut er das mit PS, oh by the way, you weren't using half of the code you wrote, I did you a favor and threw it away.
Ja, das heißt, was der auch machen soll.
Genau.
Unbenutzte Variablen einfach mal wegkicken.
Okay, dann
die Mimimis.
Mimis, du hast was zu heulen vor allem.
Ein bisschen.
Wo wir gerade bei Banken waren, genau.
Genau, American Express, eigentlich gibt total keinen Grund, dir diese Kreditkarte zu holen, außer du hast vor, irgendwann mal in die USA zu ziehen. Und wenn du in den USA ziehst, hast du generell das Problem am Anfang, dass du einfach keine Credit Score hast. Bedeutet, du gehst dann irgendwie zu einem Handyanbieter und sagst, ich hätte gern einen Vertrag. Und dann sagen die, ja klar, gib mir deine Social Security Number und dann gibst du die denen. Und dann sagen die, da steht nichts über sie. Sie müssen uns jetzt leider irgendwie $400 hinterlegen, dass wir sicher sind, dass sie nicht, ja, so wie wenn du hier einen negativen Schufa-Eintrag hast, ist quasi das Äquivalent. Du kriegst dann keine Handyverträge so einfach.
Okay. Dann hättest du doch einfach
also wenn die Kreditkartenfirma nichts über dich weiß, dann...
Ja, ist halt
heißt
es,
dass es schlecht ist.
Ja, ja. Genau.
Das ist wieder gut. Naja,
du hättest einfach schlecht. Eine Social Security Number dann nehmen sollen.
Übernehmen.
Von anderen Leuten, genau.
Ja, das ist, glaube ich, nicht so legal, aber. Nee, aber die haben so ein Credit Scoring. FICO zum Beispiel ist so eine Firma, die quasi deine ganzen, keine Ahnung, wenn du irgendwie einen Kredit aufgenommen hast oder wenn du deine Kreditkarte dann abbezahlst oder mal ein Auto gekauft, die bauen das in eine Score um. Irgendwie je höher, desto besser. Und im Normalfall rufen die Unternehmen dann nur deine FICO-Score ab. Bedeutet, die haben einen Vertrag mit FICO, wie bei jedem Leute einen Vertrag mit der Schufa haben. Bei uns schauen die nur, ist da was Schlechtes vorgefallen? Bei denen schauen sie einfach, wie gut ist denn eben seine Credit Score? Und wenn du halt eine Credit Score von 0 hast, weil du einfach keine hast, dann sagen die auch so, doof. Also unter 500 können wir ihnen leider nichts verkaufen, außer sie hinterlegen hier Geld. Und American Express ist eben die einzige, ist ja auch eine der wenigen Kreditkartenfirmen, die die Karten selber ausgibt, weltweit, nicht über irgendwelche Banken. Und die haben so einen Global Transfer. Deswegen kannst du da bei American Express, kriegst du die Karte in Deutschland und sagst dann, hey, ich ziehe bald in die USA oder ich ziehe in die USA. Und dann sagen die, ja klar, kein Thema, wir geben jetzt einfach die US-Kreditkarte. Und deine gesamte History, die du mit der Karte in Deutschland hast, wird in die USA mitgenommen. Und wir reporten die dann. Was cool ist, weil dann kommst du da an, kriegst dann erstmal eine Kreditkarte und auf einmal hast du schon einen Credit Score, was praktisch ist. Soweit, so gut. Habe ich gedacht, super Sache, hole ich mir mal so einen American Express. Die sind ziemlich kreblich, was ihren Webauftritt angeht. Also erstmal irgendwie so ging irgendwie der Account eine Weile nicht richtig und aktuell immer, wenn ich auf irgendwie Kontodaten ändern klicke, weil ich glaube, ich habe das richtige Konto eingegeben, aber ich wollte halt mal schauen, dann kackt die Seite einfach ab. So irgend so ein typischer, was weiß ich, 503 Serverfehler.
Super.
Ja, habe ich gedacht, gut, rufen wir mal an hier so, ja, doof. Und so, ja, wollen Sie denn Ihre Kontodaten ändern? Ich so, nee, eigentlich nur schauen, was drinsteht. Und dann haben sie es am Telefon mit mir abgeglichen. Und ich so, ja, wäre aber cool, wenn ich es online auch dann irgendwann mal machen könnte. Ja, geben wir weiter. Irgendwie vor 2 Wochen nichts passiert. Mhm. Dann kam neulich mal eine E-Mail so aufs Handy. So, ja, hier Umfrage, wie zufrieden sind Sie denn jetzt, wo Sie irgendwie einen Monat bei uns sind? Ich so, okay.
Jetzt sagt er.
Drücke ich halt drauf, fump, können einen Screenshot sehen. Auch direkt der Umfragelink ging nicht. Irgendwie so, oh, the password you've used is invalid. Ich so, ich habe doch gar kein Passwort benutzt. Und
das ist einfach nur, damit du kein negatives Review gibst, ganz einfach.
Nee, auf jeden Fall sind die, also, ich habe keine Ahnung, die machen irgendwas falsch. Banken machen generell irgendwas falsch mit ihren Webauftritten. Irgendwas ist immer krepelig. Komische Leute.
Ach,
bedeutet
nicht gut.
Webauftritte nicht so gut. Das andere Mimimi der Woche von mir, weil mal wieder kein anderer was hat.
I'm sorry.
IP-Cat.
Ich habe ja schon geweint davor.
Also stimmt. IPCAT. IPCAT ist eigentlich ein recht cooles Projekt. Die bauen irgendwie eine CSV-Datei, wo sie IP-Ranges zu Hosting-Providern auflösen. Gerade wenn man so einen Webcrawler hat und irgendwie schauen will, wie viele Leute bei Amazon gehostet sind gegenüber Hetzner oder so, ist es ganz cool, diese IP-Ranges zu haben. Es gibt ja keine richtige Möglichkeit, die wirklich rauszufinden, die Blockvergabe. Du kannst die zwar per Whois immer abfragen und ja, irgendwie Listen bauen, aber da musst du dir irgendwie noch 2-3 Mal weiter und muss dann immer schauen, dass die Firma dieselbe ist und oft gibt es dann halt auch irgendwie keine, muss den Klarnamen noch rauspassen. Ist richtig riesiger Pain. Die haben irgendwas, was das generiert hat. Super, habe ich gedacht, klar, nehme ich. Sagen auch hier, wenn irgendwie Probleme ist, dann schick uns doch irgendwie eine E-Mail oder sonst was, einen Pull-Request. Und am Anfang ging das auch und wenn man jetzt in die Pull-Request reinschaut, dann
sind einfach 4 von 5
von dir.
Wobei, also ich habe jetzt gerade noch mal draufgeklickt, es sind keine mehr. Nee, das waren die Issues, genau, nicht die Pull-Requests. Genau, Issues, er wollte keine Pull-Requests, hat gesagt, die kann er nicht, aber ich soll es als Issue machen.
Was?
Und am Anfang ging das, du siehst ja auch 8 Closed Issues. Da sind dann auch irgendwie 1, 2, 3 von mir und die hat er dann auch alle gemerged. Und seit irgendwie, was sind 5 Monaten? Nichts, so richtig
vielleicht macht
gar
er
nichts.
Pause, Internetpause
fünf
oder?
Monate, er ist auf Twitter aktiv, er antwortet also Leuten, ich schreibe ihm so an, so @blablabla, so hey, wie sieht's denn aus, geht da was? Keine Antwort.
Er einfach hat einfach, so, vielleicht ich glaub, ist er genervt er hat einfach von dir. Keinen Bock auf dich.
Genau.
Das kann er mir gern sagen, wenn er sagt, ich habe keinen Bock, dann forge ich mir den Fuckshit und baue es mir selber.
Ja, hast du das nicht schon gemacht?
Nee. Ich habe.
Weißt du, GitHub ist so, da steht irgendwie ein Benutzername und dann steht irgendwie das Projekt. Und die, wenn das eine Projekt cooler ist, dann benutzen einfach die Leute das, weil denen es vollkommen egal
ja,
ist,
wer es. Ja, ich habe aber keine automatisierte Möglichkeit. Also er hat es halt automatisiert generiert, sagt er.
Ah, ich glaube, er lügt.
Also entweder ich setze
mich glaube, er hat es einmal gemacht, ja, und dann ist ja keine Lust mehr.
Ich glaube, ich muss mich einen Monat hinsetzen und einfach irgendwie jedes IP-Netz einmal durchhuisen und den Scheiß rausparsen, dann habe ich es auch.
Ja, weil du kannst ja
aber einfach so Leute, fragen, wie er es gemacht Projekte, hat. Projekte, die nicht antworten, sind...
Guck mal, da steht doch hier IPDB Generate, nimm doch das.
Ja, kannst vergessen, ist nichts drin. Also nichts von den Skripten, das ist irgendwie eins in PHP, eins in Python, aber das war das nur Ramsch, glaube ich.
Und hier wird irgendwie Hard Code nochmal generiert.
Ja, ich verstehe es auch nicht ganz. Auf jeden Fall nervig, wenn Leute einfach ihre Projekte nicht maintainen.
Du musst es
einfach. Der muss es ja nicht machen. Er kann ja auch einfach nur sagen, nee, ich habe keinen Bock mehr, aber es steht halt immer noch in der Projektbeschreibung. Ja klar, schick mir eine E-Mail, mach ein Issue.
Weißt du, die Projektbeschreibung ändert sich auch nichts, wenn man nichts ändert. Weißt du, das ist halt das Ding, so in der Readme steht, dass es ändern, dass der daran aufgeschlossen ist, ja. Aber wenn er es nicht mehr maintaint, dann wird er auch nicht mehr diese Readme maintain.
Auf Twitter, der kann aber 120 Zeichen einfach sagen, lol,
es steht noob.
Lol, dann noob. Dann ist klar, was los ist.
Aber irgendwie,
naja.
Das ist also der Chat sagt, dass es beim RIPE, also bei der europäischen Registrierung, wohl eine Textdatei gibt, wo man sich das rausziehen kann.
Ja, ich glaube, da habe ich mal hingeschrieben. Ich glaube, die haben nie geantwortet.
Ich glaube, du kannst sie einfach runterladen.
Ja, die gibt es per FTP wohl. Also
ja, genau, dieses FTP-Ding, das habe ich auch schon mal gesehen. Das ist super awesome.
Alter. Das hatte ich auch für die Domains, also für Domain-Registrierung gab es da auch irgendwo mal was, aber da kommst du irgendwie nie ran. Und ich bin sicher, RIPE will nicht mit mir reden.
Ja, die Domain-Registrierung ist natürlich nochmal was anderes, aber die IP-Adressen zu...
Hier, AlocList, das ist doch. Ich habe einfach RIPE FTP eingegeben und dann steht hier einfach alles dazu.
RIPE FTP?
RIPE FTP bei Google, der erste Hit. Ist einfach erste alles Hit? Fucking dabei.
AlocList.
Was kannst du eigentlich? RIPE. Echt? Nimm einfach das.
Ja.
Und das ist einfach genau das, was du haben willst. Und ansonsten nimmst du eins von denen da drunter.
Telefon,
Partner Communications Limited. Genau, bei der Membership nämlich. Ja, das ist nämlich das, was du haben willst.
Okay. Wobei, das ist ja auch nur RIPE.
Ja, da hast du zumindest mal die für Europa. Das ist ja schon mal...
Nix. Amazon zum Beispiel, hast du Amazon Irland, hast du irgendwie so 5 fucking IP-Netze, aber die ganzen US-Provider sind da auch nicht dabei und die ganzen asiatischen...
Ich wette, die anderen haben auch FTP-Server.
Ja, aber gut, das...
IANA will ich eigentlich, ne? Ist es IANA?
Ja.
FTP-IANA, da gibt es irgendwie eine AlocList.
Siehst du, bam.
AlocList.
AlocList ist nämlich die Magic dabei.
Amazon, nee, das ist dieselbe, fuck.
Ich glaube, das ist einfach eine riesige AlocList.
Ja, aber
jedenfalls, dann hast du ja ein Projekt für dieses Wochenende. Kannst du wieder was
tun? Wobei, das sind ja auch noch irgendwie, keine Ahnung, 20 Seiten oder so. Da ist nicht großartig viel dabei hier. Aber ja, wenn es da mehr gäbe, wäre das total cool.
Da stehen sogar IPv6-Netze drin.
Wie praktisch.
Teilweise.
Okay, machen wir weiter, würde ich sagen. Weil das
genau.
Du gehst schon, bist schon müde hier.
Ja.
Pix.
Pixstarter.
Pix.
Wer darf denn?
Schon wieder der Markt.
Localphone.
Localphone?
Okay, von mir aus. Localphone ist eigentlich ganz cool. Die sind recht günstig, haben ein recht gutes Interface, gerade was so Nummern angeht.
Das ist so 07 bla 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 und dann deine Telefonnummer oder was? Wie funktioniert das?
Nee, Localphone ist unterschiedlich. Also du kannst entweder, sie haben erstmal einen ganz vollwertigen ZIP-Account, ganz normal. Sie haben auch eine iPhone-App, wo du damit sagen kannst, ich will entweder auf eine 0711-Nummer anrufen und die leiten dich dann weiter. Oder ich will es halt über Wi-Fi oder 3G machen, kannst du umschalten. Okay. Und gerade aus den USA ist es echt cool, du kommst deutsche Handynetze 4 Cent pro Minute. Was ich noch nie so billig gesehen habe.
4 Cent?
Ich glaube, funktioniert das denn schon wieder?
Magic. Ja, fucking Bonus-Magic. Auf jeden Fall sind die ganz nett, du kannst dir Nummern, Incoming-Numbers auch holen. Ich habe mir irgendwie jetzt eine US-Nummer geholt für 50 Cent im Monat oder so.
Weil manchmal noch mal billiger als Skype.
Genau, und Web-Interface ist gar nicht so schlecht. Im Endeffekt, die Rates sind gut, du kriegst einen vollwertigen ZIP-Account, mit dem du telefonieren kannst. Du kannst dir 0711-Nummern auch holen, problemlos, wenn du hier aus Stuttgart kommst, oder generell deutsche Nummern einfach. Sie haben irgendwie Global Text Messages, kannst du machen. Keine Ahnung.
Und ist im App Store und im Google Play Store.
Genau. Und also Localphone bin ich eigentlich echt zufrieden mit. Insgesamt. Die Preise sind günstig, die Anrufqualität war immer okay. Sie können irgendwie automatisiert, Geld aufladen, was auch ja, manchmal nicht so wirklich geht. Und also Deutschland 0,6 Cent für pro Minute für hier Festnetz, 3,9 Cent für Mobile.
Beides nicht.
Ohne Mehrwertsteuer, aber ja, gut. Wenn du nicht aus Deutschland kommst oder nicht aus Europa, dann fällt die auch weg. Ja, ist cool. Gefällt mir. Localphone, pick.
Okay. Mal schauen, du wirst einfach darüber weiterreden, wenn irgendwas passiert.
Ich benutze es schon lang.
Also. Achso, na gut, dann ist ja einfach.
Funktioniert.
Okay. Ich wollte einfach mal wieder an Vagrant erinnern, weil ich habe das mal ausprobiert letztens und das hat funktioniert.
Vagrant ist dieses automatische Deployment genau. Von VirtualBoxen.
Von VirtualBox, genau. Du hast dann quasi ein Shell-Command, womit du relativ leicht automatisch virtuelle Maschinen hochfahren kannst und dort dann Sachen tun und dann wieder killen und dann nochmal neu ausprobieren. Ist dann quasi für alles, wo du irgendwie Zeugs testen willst und nicht ständig irgendwie rumklicken willst oder deine eigenen Skripte schreiben willst, die virtuellen Maschinen hochfahren und runterfahren.
Ich würde ja gerne Vagrant für KVM gern haben.
Also
habe ich mal letztens, irgendwas so halb gelesen.
Aber also letztens habe ich gelesen, beziehungsweise da, wo ich es mir angeschaut habe, habe ich gelesen, dass die jetzt wohl unabhängig von dem
sie haben VirtualBox sind. Refactored haben sie also VirtualBox jetzt quasi als Provider irgendwie raus reingenommen. Funktioniert ganz gut. Was du dir anschauen könntest, wäre Fog.
Fog.
Ist eigentlich für so Cloud, also Fog.io, eigentlich für so Cloud-Geschichten.
Du es nicht raufgehen, das ist Pornos.
What? Fuck, genau. Von denen kriegst du ein T-Shirt, wenn du irgendwas committest. Also die sind generell so ein Cloud-Service-Library für so Rackspace, Amazon. Die können auch Livirt, glaube ich.
Livirt würde ja dann reichen, um KVM zu machen.
Genau, das können die also machen. Ist nicht so elegant wie Vagrant, also nicht so kommandozeilenbasiert. Du brauchst dann halt irgendwie 5 Zeilen Skript oder so. Ist nicht so schlimm. Aber Vagrant, ja, gibt's cool, auch neulich.
Aber Vagrant KVM müsste doch eigentlich mal...
Ja, gibt's wahrscheinlich auch irgendwo ein Plugin. Also ich habe Vagrant AWS für Amazon, habe ich irgendwie neulich hier, hat der Pleite, glaube ich, mal rumgeschickt.
Hier, da steht Provider KVM might not work out of the box, aber es wird wohl funktionieren. Libvirt KVM und dann nimmst du das einfach und dann bam, gewonnen, fertig.
Ja. Und auf jeden Fall, die können auch Amazon-Zeug launchen, also mit diesem anderen Plugin.
Mit diesem Provider
Zeugs. Was ganz interessant ist, also wenn du meinst so zum Testen, da musst du ja eigentlich, VirtualBox kann ja dieses Sandboxing machen, dass du einfach sagst, hier, mach mal einen Snapshot und dann kannst du sagen, nachher roll mal zum vorigen Snapshot. Das kann VirtualBox nicht selber, Vagrant nicht selber machen. Da gibt es Sahara zum Beispiel, das ist ein Plugin für Vagrant, das erlaubt dir das zu machen, sagst du einfach Vagrant Sandbox on und dann kannst du Vagrant Sandbox Rollback sagen und dann geht er wieder zurück.
Das ist ja awesome.
Das würde ich verwenden haben. Wir für unsere Tests. Das ist nicht weil's so auch nicht schnell wie möglich, aber geht schon. Also dauert halt dann irgendwie 20 Sekunden oder so jedes Mal, wenn du zurückrollen willst.
Ja, aber besser als irgendwie unendlich lange zu warten. Also,
das stimmt natürlich. Aber
also besser als auf den Boot zu warten.
Genau. Und es gab noch was anderes außer Sahara, aber das ging nicht mehr. Vagrant ist ein bisschen schlecht maintained, muss man sagen.
Echt also, schade.
Unendlich viele...
Gibt es vielleicht irgendwas anderes, was ich mir auch anschauen kann?
Für Vagrant ist cool, vagrantbox.es, wenn du Vagrant boxen willst.
Genau, da musst du mich nicht selber eine bauen.
Cool. Genau, und Vagrant selber, es hat halt irgendwie 47 Pull-Requests und 200 Issues. Also es gibt so nervige Bugs, dass der mir manchmal, ich kann nicht immer booten, bedeutet meinen Skripten, wenn ich deine Vagrant-Box starte, muss ich das Ding loopen und sag, wenn der nach einer Minute nicht da ist, kill ihn, mach's nochmal. Weil irgendwo... irgendwas Paint. Nicht geht.
Mm. Pain.
Und so Pain. Vagrant ist nicht thread-safe. Also wenn du irgendwie zwei Jenkins-Tasks hast, die beide eine virtuelle Maschine mit Vagrant starten, explodiert oft. Mm. Ist ein bisschen assi.
Das heißt, du musst eigentlich virtuelle Maschinen mit Vagrant starten, die dann virtuelle Maschinen wieder starten, oder?
Was ja leider nicht so anständig geht. Aber,
die könntest du wenigstens nacheinander dann starten. Aber wenn du KVM hast, dann geht's ja. Ist ja alles quasi fertig.
Ja. Nee, nur Vagrant selber allein hat irgendwie kein anständiges Locking. Und das haben die schon seit einer Weile nicht. Und die so, ja, das bauen wir dann ein. Aber irgendwie bewegt sich nicht so viel.
Die sind keine blöd. Ahnung. Da muss jemand anders machen, ganz einfach. Es muss weitergehen. Weil das ist cool einfach. Deswegen
brauche ich's. Ich meine, es ist schon nett. Ist halt auch nur eigentlich ein Kommandozeilen. Ich meine, VirtualBox gibt's ja auch dieses VBox Manage oder so.
Ja, ja, klar. Du kannst das alles von Hand machen, aber das sagt ja auch irgendwie.
Ja, das ist eigentlich nur ein netter Wrapper um diese VirtualBox Managed Geschichte. Und dafür ist es eigentlich recht groß. Keine Ahnung.
Ja, das habe ich auch gelesen. Irgendwie fucking 12.000 Zeilen oder so für irgendwie ein bisschen Sachen starten.
Ja, kannst auch in 18 Zeilen Bash wahrscheinlich machen.
Ja, das ist wahrscheinlich, also so ein Ding starten.
Ja, da musst du es ja selber coden.
Richtig.
Genau. Und das war relativ cool, weil er hat da wieder angefangen, irgendwie Native Extensions zu bauen. Ich habe gedacht, oh, holy crap, bestimmt explodiert es gleich wieder. Aber ich habe Glück gehabt, die irgendwie Ruby Compiler-Götter waren mit mir oder so, scheiß. hatte ich Glück gehabt, hat funktioniert, fand ich gut. Deswegen wollte ich es einfach
total
nochmal cool finden.
Der Marc ist neben ganz normal einem Computer-Junkie, auch ein Fernsehguck-Junkie.
So ein bisschen, ja.
Und hat eine neue Serie entdeckt.
Genau, House of Cards. Das ist ganz cool. Das ist eine Serie, die Netflix exklusiv für sich produziert hat, zuerst mal. Und irgendwie kommt es jetzt auch noch irgendwo anders ins Fernsehen. Aber die haben Kevin Spacey sich geschnappt und machen da so eine vergleichbar wahrscheinlich mit The West Wing oder diese üblichen Politgeschichten. Ich finde es auch ein bisschen vergleichbar mit Newsroom, was auch eine super Serie war. Geht's um.
War. Echt? Haben die
also aktuell ist ja entweder Hiatus oder hat aufgehört, weiß nicht, aber da kamen schon lange keine Folgen mehr.
Okay.
Ich nehme an, es geht weiter, die war eigentlich recht gut. Kam recht gut an.
Naja, obwohl da gab es auch unterschiedliche Meinungen. Aber okay.
Ja, ja. Auf jeden Fall House of Cards, echt beeindruckend. Ich habe gestern mir mal die erste Folge angesehen. Irgendwie ein Kumpel von mir hat Banshee empfohlen, das fand ich mäßig gut. So eine Kopfgeschichte, aber House of Cards mit Kevin Spacey richtig cool gemacht, so ein bisschen. Ich weiß nicht, also hat natürlich diese politischen irgendwie weiße Haus-Hintergrund-Geschichte, Polit-Blabla. Und sie haben nackige, Unmenge an nackigen, weil es irgendwie auch Pay-TV theoretisch dann halt ist. Plus sie haben so einen Stil, ein bisschen wie, wie ist denn dieser Nicolas Cage-Movie, wo der Waffenhändler war?
Lord of War,
genau. Richtig.
Lord of the Weed, habe ich gesagt. Das war aber nicht das.
Leicht. Ähnlich.
Ähnlich, ja.
Nee, und auf jeden Fall, das war ganz cool. In der Richtung so ein bisschen bitter. Du siehst ihn eben, Kevin Spacey dreht sich dann öfter mal zur Kamera und redet mit dir und geht dann eben gleich wieder zurück in die Szene. Kevin Spacey, super Schauspieler. Nette Charaktere. Gibt irgendwie die komplette erste Staffel schon theoretisch. Ja, gefällt mir. Und sie sagen wohl auch die, also das, was ich verlinkt habe, ist einfach nur House of Cards Paying Off for Netflix. Irgendwie haben sie mal so die Netflix-Kunden gefragt und irgendwie über 85% aller Kunden sagen, dass sie durch so Sachen wie House of Cards Netflix weniger kündigen würden. Sagen, nee, das ist dadurch, dass das da drauf ist, ist es mir das eigentlich schon wert.
Okay.
Ich bin immer noch zu faul, mir einen Netflix-Account zu machen.
Ja, bringt dran da schon auch nichts, oder?
Kann's so. Schon. Ich habe eine US-Kreditkarte und ich habe US-IPs. Oder du kannst ja. du kannst Tunler, T-U-N-L-R, die haben jetzt ja auch wieder .net war es, glaube ich. Das ist so ein gratis DNS-Proxy-Geschichte. Wenn du das Ding in deinem Apple TV zum Beispiel einträgst als DNS-Server, dann funktioniert Netflix auf einfach einmal. So, ohne irgendwas zu machen.
Und die machen die nicht. Geld?
Machen sie nicht. Die sagen einfach nur, wir sind Nerds. Und die haben ja kaum Traffic. Also Tandler sind ja im Grunde echt nur, die müssen nur die entsprechenden IP-Regeln haben, dass nur dieser Geo-Server redirected wird. Normalerweise die ganzen Netflix, glaube auch, sobald du mal den Cookie hast, der sagt, du bist Amerikaner, dann kannst du alles andere einfach auch so mit deiner deutschen IP machen. Bitte, die leiten keine Videostreams normalerweise an dich weiter, auch bei Hulu oder so. Die Videostreams kommen ganz normal über die direkte Connection, weil der halt von irgendwie von Akamai lädst und Akamai hat halt, kannst halt keine Logik mehr davor machen. Sobald du einmal die Akamai-URL hast, ist okay.
Ja.
Und bedeutet, die haben auch nicht so viel Bandbreitenprobleme. Und es ist halt so eine Nerdbande, was ganz cool ist. Ja, auf jeden Fall Empfehlung von mir, House of Cards, bisher cool.
Gut. Okay, cool. Dann noch der News, Checker News Headline Generator. Genau. Wenn man mal sowas einstellen will, sollte man sich den vorher mal einmal. Nein.
Genau, nee, wenn man quasi ein Thema braucht, was auf Hacker News auf jeden Fall oben in die Top 10 kommt, muss man einfach diesen Hacker News Headline Generator benutzen. Mhm. Und dann kommt halt sowas raus wie How I Turn Stealing Potential Customers into a 12 Million a Year Business.
Das ist schon so.
Es sind nicht alle gut, aber...
Ein 93er Ford Taurus in 9 Lines of Python.
Ja, es ist halt neben Shithacker New Sales.
Awesome, aber das ist halt schon. Auch echt nur JavaScript und auch super wenig und voll easy eigentlich zu machen, aber...
Real Life HAL 9000 in 14 Lines of WebGL.
Ja, es ist halt so. Es ist genau sowas, was halt in den Top 10 dann von Hacker News kommt. Ja.
Oh,
Introducing ja, Firepower. Nee, fand ich lustig.
Megan Fox Big Giant Engine Debugger.
Ja, genau ja. Sowas.
Halt. A Facebook Clone in 10 Lines of Python.
Ask Hacker News. How do I reverse engineer?
A Google Xbox. Clone in 13 Lines of Megan Fox Pictures.
Um ehrlich zu sein, habe ich noch nie was über Megan Fox auf Hacker News gelesen.
Reddit, ja, aber... Das hat mich ein bisschen stutzig gemacht, aber ich habe die einfach übersprungen. Ich habe gedacht, das macht bestimmt Sinn, wenn man öfter bei Hacker News ist, aber ich glaube nicht.
Ja.
Aber es ist auf jeden Fall lustig.
Guck mal, NBC.com wurde gehackt.
Und jetzt vertreiben sie Malware.
Ja.
Also wenn ihr Scheiße. Malware braucht, dann einfach jetzt auf nbc.com gehen und dann gewinnen.
Ja. Dann gewinnen. Ich habe fast 2000 Hacker News Karma. Ist total cool.
Wow.
Wow.
Mehr Karma.
5 brauche ich noch, dann habe ich 2000. Also das alle mich upvoten, bitte.
Das ist echt eine coole Geschichte, Junge.
Ja.
Dann jetzt noch eine ganz lustige Geschichte, nämlich, da das ja nicht geklappt hat mit dem großen Todesstern von der amerikanischen Regierung, der hat ja gesagt, nee, bauen wir euch nicht. Haben sich ein paar Leute gedacht, ja, dann machen wir es halt selber.
Ja, endlich.
Wie viele Millionen brauchen sie?
20. 20 Millionen.
Pfund.
Das reicht 20. doch aber nirgendwo hin.
Damit kann, ja, sie kann man einen Baby-Todesstern bauen. Kann man jetzt schon mal anfangen, den Plan zu entwerfen zumindest. Mhm. Ja, also gibt es ein Kickstarter-Projekt. Ich glaube nicht, dass sie die 20 Millionen kriegen. sie wollen natürlich alles mit Open Source machen. Und nee, es wird nichts.
Ah, Stretch Goal.
Ja.
Sehr, sehr schön.
Unendlich viel Dollar.
Funding the actual construction.
Ja.
Genau. Und the only risk is the power of the force.
Ich finde es ja krass, dass sie das bei Kickstarter auch so genommen haben, aber so fuck that shit. Echt. So. Wir haben zwar gesagt, die müssen irgendwie zeigen, dass ihr irgendwie schon was gemacht habt, aber nee.
Komm.
Nicht so schlimm, kein Thema.
Das ist doch lustig.
Genau,
ist lustig. Also wenn ihr es auch lustig findet, könnt ihr das ja mal bacon drauf gehen. 40 Tage sind es noch, knapp.
Total gut.
Ja. Gut, wenn man sein Geld auch verbrennen kann, dann kann man es auch da einpacken.
Richtig.
Ja. Hier, wenn du $10 pledgst, dann kriegst du deinen Namen unter einen MSE 6 Series Repair Droid. Die Frage ist halt, ob unter allen Droids dann alle Namen stehen und ob jeder einen eigenen Namen hat.
Jeder hat einen eigenen Droid, klar. Auf jeden Fall.
Gut. Braucht einer von euch eine AMD E450? Rein zufällig.
Gesundheit, was?
Ich habe doch diesen Heim-Server gehabt, den habe ich jetzt immer durch einen Mac Mini ersetzt, weil ich einfach so geraged hatte, weil irgendwie Time Machine nicht richtig ging.
Ja. Hast geraged quittet, ja.
Muss ich mir überlegen, was ich mit dem Rechner jetzt mache.
Ja, mach. Ja, halt wenn du vielleicht will den einen Hörer haben.
Richtig.
Also oder was? Er soll sich bei dir melden dann.
Nee, keine Ahnung. Ich muss mal schauen. Ich weiß gar nicht, was der überhaupt, ob der überhaupt noch was wert ist oder nicht. Oder
ja, also wenn ihr den Markt was abkaufen wollt, dann schreibt uns doch einfach mal in die Kommentare.
Bis zum nächsten Mal poste ich mal irgendwie was.
Hatte der nicht sogar USB 3.0?
Mhm.
Voll gut.
Ja,
und du hast sogar die Firma schon geupdatet, oder?
Das ist nicht mehr kaputt.
Das ist genau. Ich wollte es bei mir machen, aber dann müsste ich ihn runterfahren. Und da habe ich dann bis jetzt noch keine Lust.
Ja, bei mir ist immer von alleine ausgegangen und zwar an dem Tag, in dem ich in die USA abgeflogen bin.
Oh, nice.
Und ich so, ist ja total gut. Ich habe den Heimserver zu Hause, wo ich dann irgendwie Videos streame und
Not.
USA, SSH drauf, Stunde später, boom, weg. Und ich so, fuck shit.
Ist ja blöd.
Also keine Putze, die den mal anschalten könnte.
Doch. Aber es stirbt dann halt wieder nach einer Stunde.
Das ist ja uncool. Und sie konnte kein Firmware-Update machen für dich.
Nee, da wollte ich dann.
Das ist, Ping of Death.
Ja.
Gut. Der Chat sagt, du sollst es wegschmeißen.
Ja,
Secure-Boot-Todesstern.
Secure-Boot-Todesstern.
2013, das Jahr von Linux auf dem Todesstern. Ja. Finde ich auch gut.
Das gefällt mir. Ja.
Das könnten wir als Topping nehmen.
Richtig, wo sitzt schon auf allen Handys.
Topping, genau.
Stretch Goal, nee, so normales Goal auf Handy, Stretch Goal, Todesstern. Linux, fuck yeah.
Okay, sind wir durch, oder?
Mhm.
Dann kommt gut in die Nacht oder den Tag oder wann auch immer ihr uns hört. Passt auf euch auf, habt Spaß am Gerät und
Dinge.
Wie immer eine schöne Zeit.
Ach so. Ich fand Dinge auch gut eigentlich.
Dinge. Internet, dachte ich.
Nee,
Internet.
Das hatte ich ja am Anfang schon.
Achso, Internet, Dinge. Das Internet
der Dinge. Oh Gott.
Das Internet der Dinge, soweit es
gekommen. Das darfst du nicht so laut sagen, sonst kommen welche Forscher vom Fraunhof und wollen irgendwas von Ontologien erzählen.
Nee,
musst du aufpassen. Bald kann der Kühlschrank Milch kaufen.
Nein. Aufhören. Ich weiß, was abgelaufen ist, aber das ist trotzdem noch gut.
Richtig.
Diese Ablaufteile sind doch alles von der Industrie gesponsert, dass wir mehr Müll...
Richtig, nur weil die ein bisschen klumpt.
Genau, die kann man noch...
Da kann man ein bisschen Zitronenaroma drüber. Das ist doch gut, das ist wie Joghurt.
Und dann den Mixer, ist kein Problem.
Oh. Weitere Kochtipps in einem anderen Podcast. Ach, ihr habt noch nicht Tschüss gesagt.
Ciao.
Tschö.
Ciao.